Hallo Sebastian.
Hallo Anni.
Ja, grüß dich. Wir versuchen mal, was ich schon länger geplant habe, mal so einen kleinen Podcast, so parallel zu Eintracht Fans TV. Und der Witz ist ja der, dass ich dich ja eigentlich immer mal für Eintracht Fans TV als Moderator versucht habe zu gewinnen. Und dann gab es die Sendung einfach nicht, und als es dann die Sendung wieder gab, bist du in die neue Welt ausgewandert. Ist natürlich ein geiles Timing, oder?
Ja, mit vielen anderen auch war das ein gutes Timing, ja.
Achso, waren noch so andere guten Timings dabei?
Ja, wir werden ja nochmal auf Berlin zum Beispiel kommen, aber ja,
Alles klar. Ja, wir.
es gab bessere Zeitpunkte.
Ja, ich glaube auch. Wir kennen uns ja eigentlich durch unsere gemeinsame Arbeit bei FanGeht4. Wir hatten ja auch mit FanGeht4 diverse Winterreisen erlebt und überlebt auch. Und wir waren auch gemeinsam in Tel Aviv beim Europapokalspiel.
Das ist korrekt, ja.
Das war eh geil. Also, das war überhaupt das Allergeilste. Erstmal Tel Aviv, eine geile Stadt. Das Wetter hatte irgendwann Ende November ganz gut gepasst und das hat so echt war. So ein bisschen auch schön entspannt. Und bei der Jerusalem-Tour warst du, glaube ich, auch dabei, ne? Wir haben, glaube ich, alles gemeinsam
Ja.
gemacht. Ja, und dann haben wir uns, ja, was heißt lieben gelernt, ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, haben wir uns schätzen gelernt. Und naja, jetzt bist du in Amerika und ich bin in Frankfurt. Und jetzt hatten wir eigentlich mal gedacht, dass wir mal versuchen, über diese Distanz mal ein bisschen über die Eintracht zu babbeln. So aus der Sicht, was gibt's hier in Frankfurt Neues und wie bekommst du das mit? Und ja, wir versuchen es einfach mal. Ist ein Test. Dich hat's ja Anfang des Jahres in die USA verschlagen. Wohin eigentlich genau? Und was machst du da?
Ich bin momentan in Jackson Hole, Wyoming. Das klingt nicht nur nach Wilder Westen, das ist der Wilde Westen. Der Plan war einfach mit meiner Frau auf unbestimmte Zeit, aber ungefähr ein Jahr, ein bisschen Work and Travel zu machen. Und wir haben unsere Jobs in Deutschland liegen gelassen und jetzt hier mal in uns zu gehen und reisen ein bisschen rum und haben in Florida angefangen und sind mittlerweile in Jackson Hole und arbeiten auf einem Campingplatz.
Und wie stelle ich mir die Arbeit auf dem Campingplatz vor? Ist das eher so eine Hiwi-Arbeit oder schon was Gehobeneres?
Also gehoben ist es jetzt nicht wirklich. Ich fahre eigentlich den ganzen Tag mit einem Golfcart durch die Gegend, bringe Leute zu ihren Plätzen, sammle Müll ein und kümmere mich, dass alles hier läuft. Ansonsten ist es aber auch 40-Stunden-Woche mit nur 2 Tagen frei. Also man hat hier schon einiges zu tun.
Okay, und du bist jetzt, seit wann bist du genau da? Ich glaube, du bist im Februar oder sowas rüber, ne?
Ich bin im März rüber. Das Ligaspiel Mainz war mein letztes Spiel, was ich live im Stadion gesehen habe. Dann sind wir eine Woche später hier rüber und in Wyoming selbst bin ich seit 1. Juli.
Okay. Ja, und dann sind wir ja beim Timing und du hast gesagt, das ist mein Spiel. Ich glaube, das haben wir ziemlich deutlich gewonnen, ne? 3-0? Oder verwechsel ich
3-0,
das mit dem
ja.
Pokalspiel? Ja,
Ich
und
glaube,
dann,
die waren beide 3-0.
die waren beide 3-0, ne? Ja, siehst du mal, so lange ist das schon wieder her. Und tja, dann steht die Eintracht das zweite Mal hintereinander im Pokalfinale und das, was kein Mensch glauben und noch weniger fassen konnte. Also für mich ist immer noch auch völlig surreal eigentlich die ganze Geschichte. Bei mir ist es immer noch nicht angekommen. Wir haben den großen FC Bayern München im Pokalfinale geschlagen. Wie hast du das miterlebt?
Erstmal möchte ich noch mal kurz auf das Halbfinale eingehen.
Gerne.
Das habe ich in Florida am Küchentisch über einen schlechten Stream mir angeschaut und hatte da schon ein bisschen, so ein bisschen Jekyll und Hyde in mir drin. Weil ich zum einen natürlich für die Eintracht war und zum anderen aber irgendwie nicht das verpassen wollte, wenn sie im Pokalfinale sind. Und trotzdem habe ich mich dann irgendwie doch trotzdem gefreut, dass er auf Schalke gewonnen hat. Hab aber danach bin ich irgendwie auch direkt zusammengebrochen, weil ich wusste, dass ich es nicht nach Berlin schaffen werde. Da haben ja alle noch gesagt, ja, wir gewinnen das ja eh nicht. Und extra wegen der Niederlage von von den USA nach Berlin zu reisen. Das würde sich auch nicht lohnen. Und so habe ich auch irgendwie gedacht und wurde dann eines Besseren belehrt. Das Finale selbst habe ich dann in New Orleans in einer Sportbar mitten auf der Bourbon Street gesehen, am helllichten Tag. Und habe laut Tor geschrien, als wir in Führung gegangen sind, und wurde dann von dem Rest des Ladens sehr komisch angeguckt, weil die entweder einfach nur gegessen haben oder sich das Frauen-Softball-Spiel, das auf den anderen Bildschirm alles lief, angeguckt haben und ich sie dabei gestört haben.
Also das heißt, es stand in Konkurrenz zum Frauensoftballspiel, was den New Orleanser dann deutlich näher war als dieses großartige Pokalfinale in der bundesdeutschen Hauptstadt.
Ja, man hat ein bisschen gemerkt, wie klein doch diese Fußballwelt eigentlich ist. Also erst lief der FA auf dem großen Bildschirm, als es halt vorbei war, haben sie aber dann auf Softball. Man muss aber auch denen zugestehen, dass ja immerhin die lokale Mannschaft der LSU gespielt hat
Ah, okay, ja.
gegen Miami. Das war auf jeden Fall für die interessanter als dieses Pokalspiel. Ich wurde aber dann relativ komisch angeguckt, als ich laut rufend aufgesprungen bin. Sie haben aber dann dieses Lächeln im Gesicht gehabt mit, naja, für den scheint es wohl wichtig zu sein, was da passiert.
Das konntest du dann schon vermitteln, ja, dass das für dich, ja, im Prinzip der größte Tag deines Lebens als Eintracht-Fan war.
Ja, also ich wusste irgendwie am Ende dann nicht, also weil ich habe bis zum 3-1 eigentlich nicht dran geglaubt und habe auch, wir haben das natürlich ohne Ton gesehen, habe auch gedacht, es gibt dann Elfmeter für die Bayern und was weiß ich alles, war mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir das noch verlieren, und als das 3-1 gefallen ist, dann habe ich einfach nur noch gezittert und hatte Tränen in den Augen und wusste dann auch gar nicht, wie ich mit der Situation umgehen sollte.
Ach, die Geschichte war auch noch ohne Ton, ja. Das heißt, es lief dann wahrscheinlich irgendwo
Ja, klar.
Musik im Hintergrund und du hast dann alleine vor diesem kleinen Monitor, wahrscheinlich noch einen Röhrenfernseher aus den 80ern gesessen, schwarz-weiß und ja, das war so dein Finalerlebnis. Oder
Ich
nicht
war nicht
ganz so
ganz
schlimm.
alleine, weil noch ein Kumpel, der auch Eintracht-Fan ist, der aber jahrelang jetzt in München gewohnt hat und auch momentan in der USA ist, der war auch mit dabei, der war aber durch seine lange Abwesenheit schon aus Frankfurt eigentlich sowas gewohnt und für wen
So, jetzt bist du leider.
gefreut, und ich hatte ein bisschen so eine Mischung aus. Hallo?
Ja, leider warst du jetzt gerade weg, jetzt höre ich dich wieder. Und die ganze Sache ist jetzt ziemlich stumm. Weg bist du. Ich drück mal kurz auf Pause.
Okay.
So, sorry, technische Probleme. Aber du hast ja gesagt, du bist im wilden, wilden Westen und da ist das vielleicht nicht so ganz einfach mit dem Telegrafenmasten da, wenn die Indianer wieder die Masten umsägen, damit die Verbindung dann nach Europa gekappt ist. Ja, und der Kumpel, der hat dann wahrscheinlich schon, der ist dann schon so assimiliert, als weil er so lange in den USA lebt, dass er dann mit einem Auge schon bei dem Softballspiel war. Oder wie stelle ich mir das vor?
Nee, das. Bei der konnte sich einfach nur freuen und ich hätte mich gern einfach nur gefreut,
Ach
aber ich
so,
hatte
okay.
zeitgleich ein bisschen diese Traurigkeit, dass ich eben nicht dabei sein konnte. Und ja, damit habe ich bis heute zu kämpfen.
Ja, das kann ich verstehen. Also es gibt ja noch, ich meine, bei dir ist das jetzt einfach ein dummes Timing, aber es gibt ja Leute in meinem Bekanntenkreis, die tatsächlich ihre Karte haben verfallen lassen, beziehungsweise vertickt haben, weil die gesagt haben, gerade nach dem Kovac-Abgang und so. Und in der Liga haben wir ja alles verspielt, was man verspielen konnte. Und haben die gesagt, nee, Berlin erspare ich mir. Diese 0 zu 5 Klatsche, die wir jetzt ja im Nachhinein dann vor 2 Wochen hatten oder vor einer Woche, dafür fahren wir nicht nach Berlin. Ich denke einfach, Halbfinale und Finale ist Pflichtprogramm. Da muss man immer da sein, weil in einem von 100 Fällen kann es mal gut gehen und genauso war es dann auch. Gott sei Dank.
Ja, ich finde ja, sowas ist ebenso wie Relegationsspiele, obwohl die nervlich nochmal ganz was anderes sind. ist das irgendwie, man weiß, dass es historische Spiele sind und an diesem Tag irgendwas Historisches entschieden wird. Das kann auch was ganz Schlimmes sein für den eigenen Verein, aber man muss irgendwie, hat man die Pflicht dabei zu sein, finde ich jetzt.
Ja, richtig, das ist einfach der Punkt. Und na gut, die beißen sich auch schön in den Arsch. Die hätten die Chance gehabt, in Berlin zu sein. Du hattest die nicht. Wir hatten ja vor 2, 3 Wochen, als wir schon mal die Technik hier mit Skype und Podcast und sowas getestet haben und das einfach nie gescheitert ist und wir dann einfach so 2 Stunden gesprochen haben und das wäre eine super geile, hörenswerte Sendung gewesen, hast du mir allerdings noch eine Szenerie erzählt, die nach dem Spiel passiert ist.
Genau. Also ich musste natürlich irgendwie nach außen hin zeigen, was mich an diesem Tag beschäftigt. Also habe ich das Berlin-T-Shirt vom letzten Jahr angezogen und bin da mit den ganzen Tag durch New Orleans gelaufen. Und nach dem Spiel, wo ich einfach nur gerne gefeiert hätte, wir sind dann noch zu irgend so einem Open-Air-Jazz-Festival gegangen, weil die anderen dahin wollten, hätte ich einfach nur gerne gefeiert und wurde dann von Amerikanern auf mein T-Shirt angesprochen, dass sie mein T-Shirt mögen oder sonst irgendwas. Und da habe ich mich immer gefreut, dass ich ihnen jetzt erzählen konnte, was passiert ist. Aber die das alles wie Amerikaner halt auf Bezug auf Fußball sind nicht wirklich verstanden, was in mir abgeht. Und ich habe dann gesagt, ja, zum ersten Mal seit 30 Jahren haben wir das Ding gewonnen und so weiter. Und dann haben sie einfach nur gesagt, ja, yeah, I love soccer, it's all about fighting. Ja, dann habe ich mir gedacht, ja, komm. Und dann bin ich aber am späten Abend über die Bourbon Street gelaufen und auf einmal sehe ich einen jungen Mann, der das gleiche T-Shirt trägt wie ich. Und ich konnte es nicht glauben. Und er hat mich auch gesehen und wir sind aufeinander zugerannt, haben uns mitten auf dieser Straße den Arm gelegen, als wären wir die besten Freunde, die sie seit Jahren nicht mehr gesehen haben. Wir kannten uns aber nicht. Und ja, mit ihm habe ich das Schicksal geteilt und wir haben zusammen das ein bisschen besser verkraften können, was passiert ist, glaube ich.
Habt
Ja.
ihr dann, seid ihr dann einfach eures Weges weitergegangen und es war jetzt eine kleine kurze Episode und wir müssen jetzt so einen Suchaufruf starten? Oder hast du dann noch mit ihm Bierchen oder was getrunken?
Nee, wir haben uns, keine Ahnung, vielleicht so 15 Minuten unterhalten und dann ist jeder seines Weges gegangen. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, ich weiß gar nicht mehr, wie er aussieht.
Geil.
Ja, wäre irgendwie lustig, wenn er sich melden würde, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch irgendwie einfach nur diese kleine, schöne Episode schon, ja, nett genug.
Und der hatte auch genau dasselbe Choreo-Shirt an von dem Finale zuvor.
Genau.
Sensationell. Sensationell. Das ist ja eigentlich. Also, nein, ich möchte mit dir nicht tauschen, aber das ist
Das
schon.
möchtest du nicht, ja.
Nein, aber das ist schon eigentlich auch ein ziemlich geiles Erlebnis, weil das ist ja schon ein bisschen surreal alles.
Ja, ich habe mich, das Schöne war wirklich, dass ich dann irgendwie, weil diejenigen, die letztes Jahr schon dabei waren und die Hand quasi schon so nah an dem Pott hatten und jeder gemerkt hat, wie geil es wäre, wenn wir das gewinnen würden und dann diese Niederlage erleben mussten, also die können es, glaube ich, am besten verstehen, was dann abgeht, wenn man das wirklich gewinnt. Ja, und deswegen hat mich gefreut, dass ich jemanden gefunden habe, der es genauso verstehen konnte wie ich.
Ist irre, ist irre. Aber ihr habt keine Daten ausgetauscht, kein gar nichts. Du weißt nicht, war der zufällig da? Lebt er auch in Amerika? Oder du weißt gar nichts von ihm so groß.
Ich meine mich zu erinnern, dass er auf Urlaub war,
Okay.
so eine Rundreise gemacht hat oder so.
Okay. Ziemlich geil, die Geschichte. Ziemlich geil. Ja, wie gesagt, wir werden das jetzt kaum toppen können, weil wir das letzte Mal besprochen hatten. Da habe ich ja dann so ein bisschen auch von meinen Gefühlen aus Berlin erzählt. Das fällt mir jetzt tatsächlich aufgrund der letzten 2 Wochen so ein bisschen schwerer. Ich meine, den Titel wird uns keiner mehr nehmen und davon werden wir auch die nächsten Jahre zehren, ganz klar. Denn die Chance, überhaupt keinen Titel mehr mit der Eintracht zu erleben, war so gering nicht, ja. Aber ich muss sagen, was in den letzten Wochen passiert ist, und jetzt auch gerade die letzten beiden Spiele, Supercup-Spiel, scheiß drauf, ja. Aber jetzt das Ulm-Spiel, das hat mich doch schon ganz gut runtergezogen. Wie hast du das mitbekommen? Hast du eine Chance? Du hast gesagt, du konntest das Halbfinale auf Schalke, konntest du streamen? Hast du irgendwie eine Chance da? Hast du Quellen, dass du da die Sky-Bilder oder Eurosport-Bilder oder sowas, dass du da irgendwas bekommst? Kannst du so ein Spiel theoretisch sehen?
Theoretisch ja, praktisch ist es schwierig. Also zum einen Samstagsspiele ist das Problem, dass es hier dann 7:30 ist, wenn in Deutschland um 15:30 Anstoß ist. Also 7:30 morgens natürlich. Und ich muss samstags arbeiten.
Okay.
Und von 6:30 bis 14:30.
Ja.
Das heißt, es liegt halt mitten in meiner Arbeitszeit und ich kann mich schlecht auf dem Golfkart hinsetzen und Fußball streamen.
Ja, das ist schlecht, ja.
Ansonsten wird es die Bundesliga ein Spiel auf Fox Sports übertragen. Da muss man aber Glück haben, dass das Spiel auch ist. Da könnte ich dann in der Lobby gucken. Denn das ist natürlich im seltensten Fall das Eintrachtspiel. Das habe ich schon in der Rückrunde gemerkt.
Okay.
Ansonsten muss man halt sich irgendwie einen Stream besorgen, wenn man die Möglichkeit hat zu gucken. Ja, einen schlechten Stream eben.
Also es ist kein Spaß von für dich jetzt die Bundesliga verfolgen zu können, demnach.
Nee, nicht wirklich. Also gut, bis jetzt bei den letzten zwei Spielen habe ich auch nicht so groß mich geärgert, dass ich es jetzt nicht live gesehen habe. Aber ja, ich werde auch nicht mehr wahrscheinlich hier so lange in Wyoming sein und dann irgendwo anders arbeiten. Mal sehen, wie sich das dadurch ändert. Aber momentan ist es ein bisschen schwierig, das live zu verfolgen, ja.
Und wie sieht es, die Bundesliga wird ja jetzt auch per Amazon Prime oder auch normal, weiß gar nicht, übertragen. Ich weiß aber nicht, ob du da eine deutsche IP brauchst oder geht das auch in Amiland? Hast du das schon mal testen können?
Das habe ich noch nicht testen können, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du das aus Deutschland aus dann nur machen könntest.
Ja, ne, ist die Gefahr besteht wahrscheinlich, weil sonst kannst du ja wirklich mit so einem kleinen Bluetooth-Headset dann im Ohr zumindest dann die Radiokonferenz dann oder die Radiospiele oder die Live-Übertragung im Radio, mein Gott, die Audioübertragung könntest du dann verfolgen, wenn es gehen würde, während der
Ja,
Arbeit.
da wäre halt noch das Problem, dass das Internet hier sehr schlecht ist und ich ja nur einen bestimmten Ort sein kann, wenn ich Internet haben
Okay.
möchte. Und ich muss ja mit dem Golfcart durch die Gegend fahren, wo ich dann immer das Internet verlieren würde.
Okay.
Ja, es ist wirklich, also was mir halt, wie ich es jetzt beim Pokalspiel gemacht habe, ist halt alle 10 Minuten kurz zum Internet fahren, die Kicker-App aufrufen, Ticker lesen und weiterfahren.
Ja, du hast auch nicht so viel verpasst, wenn ich ehrlich bin. Ja, was ist denn so die letzte Zeit hier abgegangen? Also wie gesagt, über Berlin, klar, könnte ich jetzt auch noch massig erzählen, aber so gerade die Laune fehlt mir so ein bisschen. War natürlich geil. Ja, ich bin ja mit dem Dirk da unterwegs gewesen. Wir hatten Freitagabend, war noch eine große Veranstaltung vor der Eintracht, also vor dem Pokalendspiel, wo so ein großes Treffen war mit so 2000 Leuten, wo dann die 88er-Mannschaft war. Leider bis auf Lajos Stehtari, den hab ich die ganze Zeit gesucht, um mal ein Selfie mit dem zu machen, war nicht da. Und dann habe ich dann ein Selfie mit Manfred Binz gemacht, zu sehen in der neuen Fan geht vor. Ja, und am Samstag selbst. Ja, was soll ich sagen? Ich habe natürlich nie daran geglaubt. War einfach so ein Treffen mit Leuten am Breitscheidplatz, wie man dann so alles, also Leute, die wir dann auch bei Heimspielen sind, wo man sich freut und trinkt einen gemeinsam. Trinkt dann auch so viel, dass ich dann zumindest versuche, oder mein Plan war, die erste Halbzeit quasi im Delirium zu erleben. Das ist mir mal 2006 ganz gut gelungen. Und meinem Sitznachbarn noch besser, der nämlich dann zur Halbzeit einfach wieder zurück ins Hotel gegangen ist. So platt war der. Muss ich mir vorstellen, beim Pokalfinale. So schlimm war es dann bei mir nicht, aber ich dachte irgendwie nüchtern ertrage ich das alles nicht. Und war dann aber relativ nüchtern, weil es war so heiß und alles, dass ich gar nicht so viel saufen konnte. Und naja, der Rest ist Geschichte, ne? Ich kann dir jetzt gar nicht mehr so viel groß erzählen. War einfach, also es ist
Ja.
aber immer noch, es ist immer noch, es ist immer noch, ich gucke immer noch ungläubig. Also ich kann es eigentlich. Eigentlich habe ich den Pokalsieg noch nicht vollumfänglich fassen können, wenn ich ehrlich bin.
Ja, kann ich verstehen. Ich gehe, wie gesagt, ja einem einfach ein bisschen auf den Weg. Also ich meine, du gehörst ja auch zum Beispiel zu den Leuten, die bei Facebook dann die Tore nochmal posten und so.
Ja.
Und ich kann mir das eigentlich gar nicht angucken. Also, weil ich quasi meine Freude nachvollziehen könnte, wenn ich vor Ort gewesen wäre. Aber ich hoffe, das legt sich irgendwann mal mit
Das
der
heißt,
Zeit.
das ist auch wirklich ein Schmerz, dass du dann versuchst auch
Ja,
so.
ja.
Okay, ja, klar, natürlich ist das ein Schmerz. Natürlich. Was soll ich dir erzählen? Deswegen halte ich jetzt auch die Klappe. Stichwort Philipp
Ich stelle mir das ja
Kostic.
so, stell dir so vor, so in, dass als man jünger war und die Frau, von der man was wollte, oder die Ex-Freundin, sonst irgendwas, man sieht sie mit einem anderen Typen rummachen.
Ja.
Das ist ungefähr das Gefühl im Bauch.
Ja, kann ich verstehen. Kann ich absolut verstehen. Vielleicht auch noch den vergessenen Lottoschein abzugeben und dann merkst du abends, du hättest 5 oder 6 Richtige gehabt. Aber ich glaube, das mit der Frau, die mit einem anderen Typen rummacht, das ist, glaube ich, emotional verwandter, ja. Ja, gut, dann. Ja.
Ja.
Ja, also wie gesagt, das ist jetzt alles schon. Fast 3 Monate her, ziemlich genau sogar 3 Monate. Und seitdem ist ja einiges passiert. Und ja, Supercup hat mich jetzt auch nicht so interessiert, war ich nicht im Stadion. Hab mir das dann, lief im Fernsehen bei mir auch nebenbei. Ulm, die Geschichte, die hat schon jetzt richtig wehgetan. Weil das Dumme ist natürlich auch, du kaufst dann auch sofort das neue Trikot und dann Prinzbeflockung drauf. Dann an dem Tag, wo du es bestellst, geht er weg von der Eintracht. Okay, machst eine andere Beflockung drauf, den Pokalsieger-Patch und alles, ja. Und denkst so, wie geil, mit dem Trikot werde ich durch Europa marschieren. Marschieren ist jetzt das falsche Wort. Ja, das sind die deutschen Gene, ne?
Ja.
Schon klar. Und. Ja, dann spielen die genau mit dem Trikot und dem Pokalsieger-Patch und bekommen dann gegen den Viertligisten einen aufs Maul. Ich weiß nicht, ob das passieren kann. Es ist ein Viertligist und gerade, ich weiß nicht, ob du irgendwas gesehen hast, aber das 2-0, da gewinnt in Ulmer ein Laufduell gegen Salcedo, wo du dich dann schon fragst, wer hat hier gerade WM gespielt und wer ist vierte Liga? Also es hat schon ziemlich wehgetan. Weil damit ist jetzt einfach, ja, es hat schon ein bisschen was von dieser Grinsestimmung, die man jetzt seit 3 Monaten hatte, das hat schon was genommen, ne? Und wie ist das bei dir angekommen?
Also ich hatte ja die Chance noch, weil das ja hier gar nicht so weit weg war für amerikanische Verhältnisse, die Eintracht in Salt Lake City zu besuchen auf der Amerikareise.
Richtig, ja, darauf wollten wir auch noch zu sprechen kommen, dass du die Eintracht ja vor Ort gesehen hast, genau.
Ja, also wir sind 5 bis 6 Stunden mit unserem Campervan dann über die Rockies gefahren und in Salt Lake City angekommen und das war dort alles sehr, sehr persönlich, weil da sehr wenige Eintracht-Fans waren. Die Eintracht hat uns auch noch Tickets gegeben, sehr gute für das Stadion und sonst was. Und da war ja, natürlich war das relativ am Anfang von der Vorbereitung. Ich glaube, da lief die Vorbereitung erst eine Woche. Und man hatte noch ein bisschen Hoffnung, dass der ein oder andere Spieler noch geht, weil man ja schon ein paar Abgänge wusste. Und hatte da schon gemerkt, da muss aber noch einiges passieren und darauf warte ich eigentlich bis heute noch.
Das heißt, du hast da auch schon gesehen, dass die Maschinerie läuft noch nicht rund, wobei wir da ja wirklich mit die ganzen WM-Teilnehmer. Heute wurde Philipp Kostic noch verpflichtet. Ich weiß nicht, ob du das schon weißt, vom HSV. Das heißt, mit dem hätten wir sogar 8 WM-Teilnehmer, ja. Und 7 haben ja auf jeden Fall gefehlt in Salt Lake. Aber es waren Stendera und es waren Fa nee, Fabian war auch nicht dabei. Stendera war dabei. Und da hast du aber schon gesehen, dass das alles noch so ein bisschen. Ja, erzähl mal deine Eindrücke. Wie war das im Stadion? Was hattest du da für ein Gefühl mit der Truppe?
Ja gut, also ich meine, da muss man ja wirklich sagen, dass sie da eine Woche erst trainiert hatten. Und natürlich weiß man, dass das nicht so rund alles läuft. Es ging aber einfach nur darum, als ich mir den Kader so angeguckt habe, auch wenn schon einige gefehlt haben, habe ich mir irgendwie gedacht, ich hoffe, da kommt noch was. Also ich meine, da war der Abgang von Mascarell war klar, der Abgang von Wolf war klar, Boateng war noch nicht klar. Ich hatte irgendwie wahrscheinlich wie viele andere auch trotzdem das Gefühl, dass der Rebic bald noch weg sein wird.
Ja,
Und
Rebic
hatte
war
mir einfach
eigentlich
irgendwie,
gefühlt weg, ja.
ja, und habe mir einfach gedacht, okay, der muss ja noch was kommen. Und ich habe halt die ganze Zeit gewartet, dass die Abgänge zumindest erst kompensiert werden. Aber da finde ich erstmal weit von weg. Und ich habe eigentlich gedacht, dass die Mannschaft dieses Jahr besser sein sollte als letztes Jahr. Und das wird sehr, sehr schwierig, das zu erreichen.
Ja, aber ist so ein bisschen erstaunlich, oder? Weil, also mir ging es jetzt so, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber jetzt beim Bobic war ich jetzt, ich habe den sehr kritisch gesehen, als er zur Eintracht kam, weil ich auch dazu sagen muss, ich bin kein VfB Stuttgart-Insider, ja? Und das kommt natürlich dann auch, wenn man nur sowas am Rande mitbekommt, anders rüber, als wenn man dann weiß, wie es tatsächlich war. Aber war jetzt alleine daher nicht begeistert, den Bobic zu bekommen, weil der für mich in meiner Wahrnehmung einfach in Stuttgart in Anführungsstrichen versagt hat. Hab
Ja.
aber dann auch das Gefühl gehabt, ja auch die ganze Kurve, ich weiß nicht, bei welchem Spiel das war, du musst da auch im Stadion gewesen sein, wo dann so ein Anti-Bobic-Banner war. Das muss, weiß ich nicht, so drittes oder vorletztes Heimspiel gewesen sein vor der Relegation. Wir dürfen nicht vergessen, Bobic kam ja in dem Sommer, wo wir Relegation gegen Nürnberg gespielt haben. Also auch die sportliche Situation, in der wir waren. Und da habe ich dieses Banner gesehen und die grundsätzliche Stimmung gegen Bobic. Aber ich habe irgendwie schon so ein Vertrauen in Steubing und Hellmann. Hellmann kenne ich halt natürlich auch privat seit mittlerweile bald 20 Jahren, wo ich weiß, gut, er ist jetzt sportlich, hat er vielleicht so viel Ahnung wie wir, ohne ihn zu nahe treten zu wollen. Er ist auch für andere Aufgaben im Club zuständig. Aber wo ich einfach das Gefühl habe, die holen da jetzt keinen Vollblinden und die werden jetzt auch keinen holen gegen diese Stimmung, die hier in Frankfurt gegen Bobic war, wenn sie nicht hundertprozentig von ihm überzeugt sind. Und dieses, obwohl die haben auf Bobic bestanden, trotz dieser negativen Stimmung. Und ich habe auch dem Axel zum Beispiel per WhatsApp geschrieben, was Bobic und sowas, was ist, geht in euren Köpfen vor und sowas, ja. Aber habe dann gemerkt, die sind vom Bobic nicht abgewichen. Das heißt, die haben irgendwas in ihm gesehen. Wo sie gesagt haben, egal wie die Stimmung gegen ihn ist, wir ziehen das Ding durch, weil wir von ihm überzeugt sind. Und das hat mich ein bisschen beruhigt. Und ich muss sagen, ist er dann nach dem Nürnberg, nach der Relegation gekommen, hat dann so die ersten Interviews gebracht. Und da habe ich dann auch gemerkt, mein Gott, der Typ ist ja so verkehrt nicht, ja. Und dann war da ja auch die Situation, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, dass erstmal nach der Relegation gegen Nürnberg, wo wir ja eigentlich von der Mannschaft her auf dem Boden lagen, er musste Spieler transferieren und hat dann 2,6 Millionen Euro für neue Spieler nur gehabt und hat ja dann sehr viel auf Leihbasis gemacht. Stichwort Vallejo, Stichwort Mascarell, Stichwort noch zwei, drei andere, Hector und sowas. Und du lachst dich jetzt kaputt, ja? Ich weiß nicht, kennst du noch Bundesliga-Manager das Spiel?
Ja, natürlich.
Ja, meine große Aufgabe war es immer, wenn ich Bundesliga-Manager gespielt habe, wir reden jetzt so von Ende der 90er Jahre, Drittligisten in den europäischen Fußball zu führen. Ja? Und wie machst du das ohne Budget? Ich habe es mit Leihspielern gemacht. Ich habe mir so lange Leihspieler geholt, bis ich mich sportlich dann für die nächsthöhere Liga qualifizieren konnte und habe eigentlich über Leihspieler dann sozusagen mein Ziel erreicht. Und Bobic hat genau dasselbe gemacht. Und das fand ich faszinierend und dachte, ey, der macht das, was ich früher als Bundesliga-Managerspieler gemacht habe. Ist ja erstaunlich, ja. Weil ich mich immer gefragt habe, wieso.
Also hat das bei dir abgeguckt.
Will ich jetzt nicht sagen, aber ich habe mich einfach so damals schon gefragt, wieso wird nicht viel mehr, wenn du jetzt die finanziellen Mittel nicht hast, versucht über Leihspieler einfach nächstes Level zu erreichen, ja? Und das hat der Bubic genau gemacht und da war ich schon mal fasziniert. Aber das nur so am Rande, hört sich bescheuert an, ist es wahrscheinlich auch, aber er hat uns dann wirklich auf ein neues Level gebracht. Wir waren dann von dem Abstiegskandidaten im Pokalfinale gegen Dortmund und da waren wir auf Augenhöhe, du warst ja auch da. Und Bobic hatte jetzt, wir hatten vor 3, 4 Wochen ein Meeting im Rahmen Forumsmeeting mit dem Vorstand, da war Axel Hellmann und Bobic da und da hat der Bobic gesagt, wenn an dem Tag Hasebe und Mascarell dabei gewesen wären, hätten wir die Dortmunder geschlagen. Und da kannst du erstmal, sagst du, ja, unterschreibe ich so. Also die Truppe war schon ganz gut dann. Also wir waren mit dem
Ja,
letzten Aufgebot in
da
Berlin. Das darf man nicht
hätte.
vergessen. Wir hatten das allerletzte Aufgebot, ja. Und für die Dortmunder war das kein
Ja, und
Spaziergang.
Gojovic hat das Spiel seines Lebens noch gemacht.
Richtig, richtig. Der jetzt, glaube ich, in Darmstadt auf der Tribüne sitzt.
Ja, und vielleicht hätten die Dortmunder, wenn der Dembélé schon weg gewesen wäre, auch weniger erreicht.
Ja, kann, also wirklich kann sein, vor allen Dingen war ja auch noch die Befürchtung nach, ich glaube, das war in der 8. Minute, als der Dembele getroffen hat, dass du jetzt wirklich auch eine richtige Packung bekommst, ne?
Ja.
Also es war irgendwie, also, aber es war wirklich so, wie es dann auch danach gesagt wurde und dann auch Axel Hellmann hat eine Anzeige geschaltet. Wir waren nah dran gegen Dortmund und jeder hat so das Gefühl im Stadion gehabt, das kann es nicht gewesen sein. Das kann es einfach nicht gewesen sein. Wir kommen so schnell wie möglich wieder und wir vollenden das Ding. Aber das natürlich in der Theorie hört sich alles ganz gut an, dass es dann auch in der Praxis klappt, ist eine andere Geschichte und hat mich auch wieder 30 Jahre älter gemacht in den 90 Minuten in Berlin. Ich habe
Ja
also,
gut,
genauso wie du
ich habe
auch,
schon.
bis zum 3-1 war das für mich unvorstellbar, ja. Also ich konnte
Ja, ich
mir
habe.
das überhaupt nicht vorstellen.
Ja. Ja, ich, aber das macht es ja dann umso krasser. Es ist ja genauso, wenn mir Leute vorher gesagt haben, wir haben gegen Bayern keine Chance. Und ich immer gesagt habe, ja, aber es gibt diese eine kleine Chance. Und wie viel geiler ist es denn, wenn du so ein Ding gegen Bayern München gewinnst, als wenn du jetzt gegen den FC Ingolstadt im Pokalfinale stehst
Richtig,
und das dann
richtig.
1-0 gewinnst?
Ist genau das. Ja, das ist so vergleichbar mit 88 gegen Bochum. Da war das eigentlich, ja, wir hatten, glaube ich, beide Spiele gegen Bochum in der Liga zwar verloren, aber wir waren natürlich vom Namen her und vom Renommee schon stärker und wir waren da wohl auch leichter Favorit. Aber es war auch eine ganz, ganz knappe Geschichte. Und dann gewinnst du den Pokal gegen Bochum. Aber das war damals dann auch eine Erleichterung, ja. Der Pokalsieg war eine Erleichterung. Jetzt gegen Bayern München, das war ein Orgasmus, ja. Also es war kein Vergleich zu 88, ja. Oder Lautern damals. Ich zähle jetzt mal hier so alter Hase, so ein Weltkriegsveteran, der ich nun mal bin. Lautern damals 81, da war ich, wie alt war ich da? 16? 15, 16? Da waren wir Außenseiter, weiß ich noch, weil Lautern war in der Tabelle vor uns und hatte uns dann auch in der Liga kurz zuvor geschlagen. Und jeder hat eigentlich gesagt, Lautern ist der große Favorit und die haben wir aber sowas von dominiert. Und das, also wir waren, das war ein Zweiklassenunterschied gegen Kaiserslautern, dass du eigentlich schon zur Halbzeit wusstest, wir sind Pokalsieger. Und da war dann auch dieser. Dann hast du den Pokal gewonnen, weil wir einfach die deutlich bessere Mannschaft waren. Das ist dann auch nochmal was anderes, ja. Ich möchte vielleicht das jetzt vergleichen mit dem Gladbach-Spiel, UEFA-Cup-Finale. Und dann lasse ich dich in Ruhe mit alten Kamellen. Da war das tatsächlich so, da hatten wir das Hinspiel verloren gehabt und mussten das Rückspiel auf jeden Fall gewinnen. Und dann hat es ja sehr lange gedauert, bis Fred Schaub das Tor gemacht hat. Und das war vielleicht vergleichbar, aber auch hier nicht unbedingt. Wir hatten ein Heimspiel. Man konnte auch da erwarten, dass wir dieses Heimspiel gegen Gladbach gewinnen und auch diesen UEFA Cup holen, so schwer das auch war. Aber es war jetzt nicht irgendwie komplett utopisch, wie es jetzt am 19. Mai war. Also für mich war das, bis Gacinovic dann 70 Meter vom Tor, vor dem leeren Tor war, war es ja komplette Utopie, dass wir gegen Bayern München ein Finale gewinnen werden. Ja, also es ist episch. Der Sieg ist einfach episch und der wird auch nie wieder zu toppen sein. Und
Ja,
jetzt will
ja.
ich dich nicht weiter, ich möchte jetzt nicht weiter, dass du Herzschmerzen hast wegen der Geschichte. Tut mir leid. Aber ich wollte es dir mal sagen.
Nee, ist schon okay. Hab damit jeden Tag zu kämpfen. Aber ja, gut, nächstes Jahr bleibt uns das ja dann erspart, ne, in Berlin zu zittern.
Ja, wobei jetzt schon wieder die Zweckoptimisten von Baku träumen, aber das ist sehr, sehr weit weg, ja. Versuchen wir erstmal unsere Hausaufgaben zu machen und gegen Freiburg am nächsten Samstag. Und damit sind wir jetzt schon in der Saisonvorschau. Gegen Freiburg wird das schon ziemlich schwer. Selbst unter normalen Bedingungen tun wir uns in Freiburg immer schwer. Was hast du für ein Gefühl? Was bekommst du mit, wie jetzt die Saisonvorbereitung gelaufen ist? Was hast du ein Gefühl vom Trainer für die Mannschaft? Hast du schon ein bisschen gesagt, du hast die ja in Salt Lake City gesehen, zumindest ein Teil der Mannschaft. Du hast aber, glaube ich, schon an den Neuzugängen Toro und ich glaube Paciencia, Renault war verletzt, die hast du schon mitbekommen. Nicolas Müller war dabei, die hast du ja schon gesehen, ne?
Ja, genau. Also gut, live gesehen habe ich, glaube ich, nur den Müller und ja, noch zwei, drei andere. Ich bin
Ja.
bei den, ich bin bei den Namen noch nicht ganz so drin.
Naja, das verstehe ich.
Ich habe natürlich mitbekommen, wen wir alles geholt haben. Aber ja, ich hoffe, da passiert einfach noch was in der Woche.
Ja,
Aber
du.
ich hab momentan ein sehr, sehr schlechtes Gefühl. Aber dieses schlechte Gefühl habe ich schon vor dem Bayern-Spiel gehabt. Und das ist, weil wir einfach so mit Boateng zum Beispiel einfach so einen Charakter auch verloren haben, der jetzt fehlt, den du nicht einfach ersetzen kannst. Das sind, ich weiß nicht, also ich habe ein sehr, sehr schlechtes Gefühl für die ganze Saison. Und diese ganzen Sprüche jetzt von Hütter und Hübner, das irgendwie schön zu reden, was passiert ist. Das hat mich ein bisschen an die Zeit von Martin Andermatt erinnert.
Oh, ganz tief im Regal, ja.
Ja, der nach jedem Spiel, wir haben gerade 1:4 zu Hause gegen Greuther Fürth verloren, sich hingestellt hat mit, ja, ich habe gute Ansätze gesehen und ich glaube, wir haben uns verbessert und nächste Woche werden wir gewinnen. Davor habe ich Angst vor sowas, ja.
Ja,
Dafür habe
das.
ich schon zu viel miterlebt.
Ja, das geht mir genauso. Also, so meine Gefühlslage war, ich war eigentlich, ich war erstmal froh, dass die Adi Hütter-Verpflichtung vom Pokalfinale bekannt geworden ist. Weil ich hatte irgendwie keinen Bock, dann nach Berlin zu fahren und du bist eigentlich noch, was die Trainerfrage angeht, noch im luftleeren Raum. Ja, so, dann, klar, dann wussten wir schon, der ist das erste Mal seit, keine Ahnung, seit zwei Generationen oder vergleichbar mit uns, mit Young Boys Bern Schweizer Meister geworden. Hat auch in Österreich eine entsprechende Vita. Aber es ist natürlich vergleichbar, Schweiz und Österreich, bei aller Liebe mit unserer dritten, vielleicht mit Mittelfeld zweite Liga. Ja, sieht man ja auch, wie die abschneiden im Europapokal. Aber war mir egal. Wir hatten erstmal einen Namen, der vielversprechend war. Damit war ich zufrieden. Und das war vor dem Pokalfinale. Und dann nach dem Sieg haben wir dann alle, also ich denke mir, das geht ja auch genauso, unseren Frieden irgendwo auch mit Kovac geschlossen. Denn was, ich meine, ja, mehr als einen Titel nach 30 Jahren zu holen, kann er dann auch nicht. Egal, wie der Abgang jetzt war, der mich schon damals sehr angekotzt hat und der auch den Stecker gezogen hatte. Wir hatten das letzte Mal darüber geredet. Das war ja unmittelbar vor dem Halbfinalspiel auf Schalke, wo ich dann auch keinen Bock mehr hatte, wegen der Geschichte überhaupt hinzufahren. Und ja, und dann kam Adi Hütter und das Erste, was passiert ist, und da habe ich so, seitdem habe ich so meine Bedenken. Ich muss davor sagen, dazu sagen, was sie mit Bobic gesagt hat, dass er Leihspieler geholt hat und ich das beim Bundesliga-Manager genauso gemacht habe. Was mir auch gefallen hat beim Kovac, ist diese wissenschaftliche Arbeit, die er reingebracht hat. Ja, dass er wirklich. Dass gesagt hat, okay, wir verzichten auf zwei Spieler oder Bobic und Kovac gemeinsam, wir verzichten lieber auf zwei Spieler und das Geld stecken wir in den Staff rein, ja, dass wir dann einfach noch mehr Fachleute im Staff drin haben, zum Beispiel was Trainingsmethodik, was auch gesundheitlich jeden Tag wurden Blutwerte gemessen und so weiter und so fort, um wirklich dann individuell quasi für jeden Spieler einen Trainingsplan in Anführungsstrichen zu haben, sofern das überhaupt bei einer Mannschaftssportart möglich ist. Dann Ernährungsberatung, Yoga, hast du nicht gesehen. Und dann wurde der Konditionstrainer von Gladbach noch abgeworben, der Lucia, der als ja, Koryphäe in seinem Bereich gilt. Und dann kommt der Adi Hütter an und das Erste, was ist, er wird gefeuert. Wo ich dann einfach gesagt habe, Moment mal, das ist doch unzweifelhaft ein Top-Fachmann in dem Bereich, also jetzt aus meiner Sicht, ja, der hat hier 2 Jahre in Frankfurt gute Arbeit geleistet und nur weil sich er und Hütter mal in Salzburg ein paar Jahre zuvor nicht verstanden haben, wird er jetzt gefeuert? Das finde ich einfach, das ist für mich so Kindergarten. Ich meine, Bobic hat selbst nach dem Kovac-Abgang gesagt, überall, über Kovac, überall steht Eintracht Frankfurt. Ja. Und dann ist dann so eine Geschichte aus Salzburg, das wird dann nachgetragen bei erwachsenen Männern, wo man einfach mal so ein bisschen über den Dingen stehen sollte, meiner Meinung nach. Ich weiß aber nicht, was in Salzburg vorgefallen ist und was jetzt konkret ausschlaggebend war. Bobic und Hübner haben sich da ja auch bei der Geschichte, ja, quasi den Adi Hütter auch unterstützt. Also keine Ahnung, aber das war schon so der erste Kloß im Hals, den ich hatte. Ja? Der zweite Kloß, den ich hatte im Hals, war dann, die Ernährungsberaterin wurde gefeuert, ohne Ersatz. Also ich finde schon im Leistungssport, und dann kommen wir vielleicht auch mal weil du gerade in den USA bist, wie eigentlich in den USA Mannschaften trainiert werden, American Football zum Beispiel. Ich finde schon, dass du im Leistungssport verschiedene Fachleute benötigst und Ernährung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich sage nur Stichwort Cardio, ja. Und gerade wenn ein Stendera, wenn dann irgendjemand dann in seine Mülltonne reinschaut und da sind nur die Pizzaschachteln drin, dann siehst du auch, wie wichtig eigentlich Ernährungsberater ist. Ja, die war wohl so ein bisschen sehr auf der veganen Schiene. Das kann man kritisieren. Da bin ich aber in dem Thema auch nicht drin. Ich bin auch übergewichtig und sowas. Also ich bin jetzt hier kein Ernährungsfachmann. Ja, vielleicht war es zu vegan. Aber so das ersatzlos zu streichen, hat mich hier, war der nächste Kloß im Hals. Und dann auch, das mag sich jetzt affig anhören. Ja, vor allen Dingen entscheidend ist letztendlich auch auf dem Platz. Aber es hat mich dann auch genervt, gerade dieses über den Tellerrand schauen, dass der Yoga-Trainer auch oder Yoga-Trainerin war es wohl, auch gefeuert wurde, auch kein Ersatz. Das heißt, der Fokus eigentlich von Adi Hütter wieder komplett auf den Fußball zurück in der Trainingsarbeit, was grundsätzlich okay ist. Und die Spieler sind ja auch in den Interviews happy gewesen. Wir arbeiten viel mehr mit dem Ball. Und während wir unter Kovac das und das gemacht haben, steht jetzt der Ball im Mittelpunkt. Das hat sich alles gut angetan. Und entscheidend ist auf dem Platz. Du kannst auch noch mal den Felix Magath holen. Wenn der jetzt 60, 70 Punkte mit uns holt, hat, haben wir alles richtig gemacht. Dann kannst du auf Ernährungsberater und Bluttest und den ganzen Scheiß, dann scheiß drauf. Dann machen wir da so einen Folterhügel hin am Waldstadion, da können die Jungs hoch und runter rennen und du wirst am Ende des Tages kommst in die Champions League. Aber es funktioniert halt so nicht mehr im Jahr 2018, meine Meinung. Und beim Stichwort Magath sind wir jetzt auch bei unserem neuen Co-Trainer, ein Magath-Co-Trainer. Und wie gesagt, das, was da so passiert ist in dem Staff, in dem ganzen Umfeld, gefällt mir nicht so. Wie siehst du das?
Ich finde, ja, ich sehe das genauso eigentlich wie du. Ich habe ein bisschen, das Problem ist glaube ich, schon mal, wie Adi Hütter zu uns gekommen ist, und zwar als Meistertrainer, als überraschender Meistertrainer aus der Schweiz. Das heißt, er hatte vorher irgendein Konzept, hat dieses Konzept umgesetzt und dieses Konzept war sehr erfolgreich. Im Endeffekt. Inwiefern jetzt dieses Konzept dann auch auf Eintracht Frankfurt natürlich passt, ist wieder eine andere Sache. Und ich finde es immer ein bisschen gefährlich, wenn Trainer mit zu viel im Kopf, dass sie im Kopf eine Vorstellung haben, ankommen und das dann unbedingt umsetzen wollen und einem Verein das aufdringen wollen, weil sie ja damit einmal erfolgreich waren. Ich weiß nicht, ob solche Leute langfristig erfolgreich sind.
Ja, das ist auch übrigens das, was du sagst. Das schreibt auch aktuell die Frankfurter Rundschau zum Beispiel, die ja die Eintracht immer, ich sag mal, ein bisschen kritischer begleitet als andere Medien, die auch sagen, das funktioniert mit der Truppe nicht. Kovac hat das versucht im Wintertrainingslager vom halben Jahr, der Mannschaft mehr spielerische Mittel beizubringen. Es hat nicht funktioniert, also ist er wieder zurück zu den Basics gegangen. Ja, und das ist aber genau das, was du auch sagst. Und dann darf man auch eins nicht vergessen, Hütter ist davon ausgegangen, dass ein Boateng bleibt. Ja. Und da sind wir bei dem Leader und der quasi nochmal der verlängerte Arm des Trainers auf dem Platz ist. Das Problem ist aber auch, du hast den Boateng auch noch die Saison gesehen. Er hat einfach auch nicht mehr die Kraft für die Bundesliga. Der war so oft ausgepumpt und der muss auch wohl nach dem Pokalendspiel, hat das Peter Fischer da oder Freddy Bobic, da wäre auch immer gesagt, hat er auch gesagt, du, ich weiß nicht, das war jetzt der Höhepunkt. Ich habe jetzt die Chance, Deutschland im Positiven zu verlassen. Das war sein großes Ziel. Er wollte Schalke und wo er nicht überall war, nicht so stehen lassen. Es war sein großes Ziel, wirklich nochmal in der Bundesliga was zu zeigen. Hat in seiner Heimatstadt den Pokal geholt als kompletter Außenseiter. Was Größeres gibt nicht. Also wenn er sowas schon am Abend beim Festbankett sagt, dann muss ich als Verantwortlicher doch wissen, der ist nicht mehr zu halten. Ja, dann kann ich dem Adi Hütter nicht sagen, du auf dem Boateng kannst du bauen. Also irgendwie auch in der internen Kommunikation, wenn das so war, wie ich dir es gerade gesagt habe, ist da auch so ein bisschen ein Fragezeichen zu setzen.
Das weiß man ja, also ich weiß es zumindest jetzt nicht, ob wie sehr Adi Hütter davon ausgegangen ist, dass er bleibt
Also
oder
nach
nicht.
außen hin sagt er ist davon ausgegangen.
Okay, ja,
Nach außen
also
hin.
ja,
Intern weiß ich nicht,
ich
ne?
weiß es nicht. Was nach außen hin gesagt wird und hinten dann immer passiert, hat man ja beim Kovac-Abgang gesehen, ne?
Ja, richtig.
Wie sowas schief laufen kann, aber ja, es ist, ich weiß nicht, also ich habe irgendwie, ich habe als letzte Saison, als wir haben gemerkt, wir haben gutes Scouting, dass der Ben Manga wohl doch Spieler auf dem Zettel hat, die andere nicht auf dem Zettel haben und die auch größtenteils funktioniert haben, jetzt nicht alle. Und es funktioniert auch nicht immer und es ist aber auch völlig okay. Aber wir haben uns ja schon günstig und gut verstärkt gehabt in den letzten 2 Jahren. Und ich hatte dann so große Hoffnung auf diese Saison, weil es dann hieß, wir haben so viel Geld wie noch nie zuvor. Und dann kam das auch noch dazu, dass wir unverhofft im Europapokal auf einmal gelandet sind. Und zwar garantiert in der Gruppenphase, also wo du auch noch mit mehr planen kannst und so. Und dann hab dann schon irgendwie erwartet, ja, vielleicht können wir jetzt wirklich den nächsten Schritt machen und so irgendwie wirklich zumindest im oberen Mittelfeld festbeißen. Und immer mal wieder an der Europa League schnuppern. Aber das ist momentan alles weit weg für mich.
Ja, finde ich auch. Also habe auch gedacht, und das hat zum Beispiel auch Axel Hellmann beim Führungstreffen gesagt, dass wir statt einen Schritt durch den Pokalsieg zwei Schritte nach vorne gemacht haben. Aber ich sehe auch gerade, dass wir gewaltig die Schritte auch gerade zurückgehen. Und ich jetzt vom Kader auch nicht so begeistert bin. Du darfst eigentlich vergessen, von allen Neuverpflichtungen, die geholt worden sind, und ich habe das mal heute in der Rundschau eine Aufstellung. Wir haben 5, 6, 7, 8. Also wir haben jetzt circa 20 Millionen,
Ja.
knappe 20 Millionen ausgegeben. Auf der Einnahmeseite haben wir inklusive Kovac-Ablöse circa etwas über 10 Millionen eingenommen. Also 10 Millionen oder 8 Millionen sind jetzt einfach über dem Strich ausgegeben im Transferbereich. Aber gegen Bayern München hat nur ein, wenn man jetzt vor allem auf der Torhüterposition, wenn man davon absieht, nur ein Neuzugang gespielt. Ist auch so eine Geschichte, wo ich denke, Olla, was ist denn hier los, ja?
Ja, das ist irgendwie, es ist ein bisschen Transferpolitik, wie es früher mal war. Also es war, ich kann mich auch erinnern, nach dem ersten Aufstieg, da haben wir unter Ermantraut, haben wir, glaube ich, ungefähr 17 neue Spieler geholt. Überall bös zusammengekauft. Und der hatte schon damals gesagt, vor der Saison, dann mit drei werden es vielleicht schaffen. Und so hat man aber in den 90ern oft und gerne eingekauft. Da hast du halt dann 10 günstige geholt und hast gehofft, dass einer funktioniert. Und heute muss es eigentlich sitzen. Du gibst unglaublich viel Geld
Das ist
aus.
der Punkt. Bei Ermantraut hat dann für diese gefühlt 20 neuen Spieler auch nur 1,5 Millionen D-Mark noch also ausgegeben, ne?
Ja,
Und dann
ja.
ist es, dann brauchst du keine Trefferquote von, ich sag mal, 50%, was wir ja eigentlich die letzten 2 Jahre unter Bobic hatten. Also ich müsste mich jetzt arg täuschen, aber ich glaube, das war 50, eine 50er-Quote, wenn nicht sogar tendenziell ein bisschen besser. Aber bei 20 Millionen Euro Transferausgaben, da musst du schon eine bessere Quote haben als damals Ermantraut. Definitiv.
Darfst auch nicht vergessen, dass damals bei den 1,5 Millionen von Ermantraut, das ist zufällig in meinem Kopf geblieben, eine Leihsumme von 500.000 D-Mark für Damir Stojak dabei war. Das ist so ziemlich der teuerste Einkauf von allen damals war.
Aber wir haben zumindest vor der Saison gedacht, oh, die Eintracht ist wieder da, wir können uns einen Spieler von Neapel leisten, ja?
Ja. Ich glaube, ein Tor hat er gemacht und 2 Spiele ungefähr oder drei
Ja,
oder sowas.
wenn's,
Ja.
aber das ist schon sehr, sehr, da siehst du aber schon das Glas halb voll. Ich kann mich nicht an so viele Spiele erinnern.
Nee, ich weiß nicht, dass er in Kaiserslautern getroffen hat.
Ah,
Das Tor
okay.
kann ich mich sogar noch erinnern.
Okay,
Ja.
das weiß ich gar nicht mehr.
Ja, haben trotzdem verloren, aber.
Nein, wie gesagt, die Philosophie ist okay. Warte mal ganz kurz, ich habe nämlich jetzt Breaking News für dich. Einen Moment, es läuft nämlich gerade parallel die Scheiße. Scheiße. Parallel läuft Fürth gegen Dortmund und in der 95. Minute macht Dortmund es 1 zu 1. Ich wollte nämlich gerade verkünden, dass der Pokalsieger von 2017 soeben ausgeschieden ist. Und jetzt machen die tatsächlich noch ein Tor. Dieser komische Belgier Witzel oder wie der heißt. Oh Mann, kotzt mich das an. Ich hätte mich jetzt wenigstens gefreut, wenn die Dortmunder rausgeflogen wären.
Schadenfreude, wie der Deutsche so schön sagt.
Ja. Oh Mann, und dann so ein billiges Tor auch noch. Ach, kotzt mich das an. Ja,
Ja, so ist
Geld
es.
schießt dann doch die Tore, ne? Witzel war wohl nicht so ganz günstig. Ja, gut, scheiß auf die Dortmunder. Sind wir dann gemeinsam mit Stuttgart die Lachnummer der Nation gerade? Ja, also jetzt haben wir, wie gesagt, 20 Millionen ausgegeben. Einer hat nur gespielt und ich habe jetzt die Vorbereitungsspiele jetzt nicht so verfolgt. Das Supercup Endspiel ist jetzt auch so ein bisschen an mir vorbeigerast und Ulm, wenn ich dann emotional dann irgendwie im Tunnel bin, dann fällt es mir auch schwer, immer Spieler auch zu beurteilen, wenn es nicht ganz offensichtlich ist, dass die offensichtlich stark oder offensichtlich schwach sind oder wie jetzt zum Beispiel, dass sich Salcedo dann lächerliches Laufduell dann verliert. Aber Toro wird wohl nachgesagt, dass er Tempodefizite hat. Und aus dem Grund wurde zum Beispiel in Mark Stendera ja in die Trainingsgruppe 2 verabschiedet. Das sind natürlich auch so Sachen, die mir auch nicht so richtig schmecken, ne?
Ja, es ist, ich weiß auch nicht. Gut, ich meine, über Stendera an sich könnte man jetzt noch eine Viertelstunde diskutieren,
Ja.
was man davon hält und sonst was. Ja, es passt einfach ins Gesamtbild. Und es ist halt, ich weiß gar nicht, wie sehr, natürlich darfst du es als Bundesliga-Manager nicht, aber der Vorstand hat sich schon in den letzten Monaten, also ich mache jetzt mal in Klammern auch nochmal Alex Meyer mit rein und mit Stendera und so, also die von den Fans quasi immer aufgestellt worden wären wahrscheinlich, haben so mehr oder weniger weggejagt. Dazu gehört schon viel Mut, finde ich,
Ja, ist
weil das geht nur, wenn du erfolgreich bist am Ende.
richtig. Und das kann sein, dass wenn wir jetzt dann auch einen nicht so glücklichen Bundesliga-Start haben, was mit dem Auswärtsspiel in Freiburg und dann ein Heimspiel gegen sehr selbstbewusste Bremer auch nicht völlig abwegig ist, der Gedanke, kann uns das dann auch richtig um die Ohren fliegen. Und da sind wir dann auch beim Thema Dreifachbelastung oder mittlerweile nur Zweifachbelastung, wobei der DFB-Pokal eigentlich keine große Belastung ist. Denn wenn ich mich nicht täusche, wenn wir jetzt in Ulm weitergekommen wären, sind das ein oder zwei maximal weitere Spiele dieses Jahr überhaupt nur gewesen. Also da von der Dreifachbelastung zu reden, ist dann eh so ein bisschen ja, an den Tatsachen vorbei. Also wir haben diese Doppelbelastung mit Europapokal und wir haben noch das Problem des Kontingentes an deutschen Spielern, ne?
Ja, das ist mit Philipp Kostic nicht besser geworden.
Ist mit Philipp Kostic nicht besser geworden, richtig? Gut, da wird es wahrscheinlich so sein, dass Stender und Meier zu unseren Top-Verdienern gehört haben und ich vermute mal, das wird dann auch die Entscheidung aus dem Grund, auch ähnlich wie bei Fabian übrigens, dass man die einfach von der Paywall haben will oder bei Alex Meier hat es ja dann funktioniert haben wollte. Es ist aber die Frage, inwieweit dann die Fans sich wirklich im Stadion dann noch mit einer Truppe identifizieren können, die dann halt nicht im Pokalendspiel gegen Bayern München den Pott holt, mit Bruder und alles Trikots dann rumläuft und dann würde dann sagen, ey, hallo, wer ist denn jetzt unsere neue Identifikationsfigur? Ist das jetzt Toro? Ist das Paciencia? Also das wird in der Tat auch ein Problem werden, ja.
Ja, gut, ich meine, das mit der Identifikationsfiguren sind halt gerade, wenn es halt schlecht läuft, wichtig, ne? Und
Ja.
sagen wir es mal so, wenn du keine hast, dann darf es halt nicht schlecht laufen. Ansonsten werden die Alex Meyer-Rufe ziemlich laut im Stadion, wenn es scheiße läuft.
Ja, das ist zu befürchten. Das ist wirklich zu befürchten. Auf der anderen Seite, Ja, ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten. Ich meine, wie oft hat Alex Meyer letztes Jahr gespielt? Die 2 Minuten gegen HSV? War das das einzige Spiel? Davor, das die Saison, die 15 Minuten im Pokalendspiel. Ich glaube, viel mehr kam da in den letzten beiden Jahren auch nicht zusammen, oder?
Ich sage jetzt auch nicht, dass Alex Meyer unser großer Heilsbringer wäre. Ich fand nur, zum einen passt das, also der Abgang ging ganz gehörig in die Hose, so wie er lief.
Ja.
Also das hätten einfach beide Seiten besser absprechen müssen und dieses ja, mit mir hat keiner gesprochen und ich wäre gern geblieben und ich hätte auch einen leistungsbezogenen Vertrag unterschrieben und so. Und der Vorstand sagt immer was anderes, das ist schon sehr, sehr schlecht gelaufen. Und aber natürlich ist es jetzt nicht der, auf den man unsere Zukunft aufbauen sollte. Aber man sieht halt auch keinen anderen Folgen. Dass jemand wie Marius Wolf schon vor allem wegen der festgeschriebenen Ablösesumme, dass da kein Potenzial vorhanden war, für in Fußstapfen zu treten und ein Held zu werden für die Zukunft, das war auch irgendwie klar. Ja, ich weiß es nicht. Man braucht nicht immer irgendwie eine Identifikationsfigur, aber gerade halt braucht man ab und zu mal jemanden, der Verein zumindest nicht scheißegal ist.
Ja, und gerade in der Tat in Zeiten der Krise, wenn es erfolgreich ist, dann schluckt man alles, dann ist es egal. Aber in Zeiten der Krise brauchst du dann auch mal ein Gesicht, der dann, was dann präsent ist und dann für den Verein steht. Das ist richtig. Und wie gesagt, Stender zum Beispiel, von dem ich fußballerisch sehr, sehr viel halte. Wir hatten kurz darüber gesprochen, hat der in Salt Lake City eigentlich gespielt? Weißt du das noch?
Der hat, glaube ich, gespielt, ja.
Hast du irgendwie mitbekommen, wie seine Leistung war? Ist er dir irgendwie positiv oder negativ aufgefallen?
Nee, weder noch. Also, das war normal. Ich meine, man kann natürlich wartet man bei ihm auch ein bisschen mal immer, dass es jetzt zündet. Ich weiß noch, ich glaube, es war in unserer Abstiegssaison, oder? Als sein Stern aufging.
Ja, da war er 17 Jahre gerade mal alt. Da waren seine
Weiß ich gar
Standards
nicht mehr.
extrem gefährlich. Er war 17
Ja, und da
oder
hat er angefangen und seine
ja.
Standards kamen rein und du hast, die ganze Mannschaft hat schlecht gespielt und du hast dann am Ende gesagt, mit naja, bei Stendera hast du es irgendwie gesehen, dass er wollte und so. Da hat sehr viel Last schon auf seinen Schultern. War da schon gewesen beim Abstieg und dann kamen immer wieder Verletzungen dazwischen und irgendwann haben auch die Standards kamen da nicht mehr und
Richtig.
weiß nicht, also er ist schon abgefallen.
Ja, also die
Man hat noch
Verletzungsanfälligkeit ist schon brutal, ja, das ist richtig.
er hatte halt dadurch auch nicht so viele Chancen, also ja,
Gut, jetzt muss man sagen,
weiß ich nicht.
der war dann der Trainingsauftakt und dann siehst du auf einmal einen Ständer, der gefühlt 10 Kilo abgenommen hat, also richtig drahtig ist. Habe ich auch gelesen, dass er wohl in der Sommerpause einen Fitnesscoach sich genommen hat. Und also er war topfit. Ja, hat dann gegen Wien Wiesbaden, und ich meine, mag jetzt lustig klingen, aber Wien Wiesbaden ist eine Liga über Ulm und war eine Woche vor oder knapp vor Saisonstart, also war eigentlich schon voll im Saft. Da muss Stendera eine ziemlich gute Partie geliefert haben. Und dann wird er eigentlich relativ kalt abserviert mit einer Begründung, die nachvollziehbar ist. Die aber dann, wenn man das Pauspapier drüber legt über die Neuzugänge, nicht mehr schlüssig sind, wenn die Neuzugänge im Prinzip auch ein Tempodefizit haben und teilweise sogar älter sind als Stender. Ja, ich meine, wir dürfen eins nicht vergessen, Marc Stendera ist 22 Jahre alt. Also, da ist noch Hoffnung da, ja, dass das klappt mit ihm. Jetzt, ich weiß nicht, wie sein Knie aussieht. Die Verletzungsanfälligkeit ist nicht wegzureden. Vielleicht war aber auch die Verletzungsanfälligkeit begründet aufgrund seiner Lebenseinstellung. Also wie gesagt, das mit diesen Pizzaschachteln, das scheint zu stimmen, ja. Aber wenn er jetzt die Ernährung umgestellt hat und seinen Personal Trainer hat und ganz anders rüberkommt, vielleicht hat er damit auch die Verletzungsanfälligkeit in den Griff bekommen. Und die Verletzung, die er sich im zweiten Relegationsspiel in Nürnberg zugezogen hat, die hat bestimmt nichts mit dem Pizzabringdienst zu tun gehabt. Ja, das war einfach ziemlich unglücklich. Also das finde ich schon
Ja.
traurig, ja, was mit Stender passiert. Egal, an wen es liegt, aber das war einfach er kann was mit dem Ball anfangen, er hat keine Angst vorm Ball, ja. Er hat einen guten Schuss drauf. Ich weiß noch, vorletztes Jahr hatte die zwei Tore in Hannover geschossen. Also er kann in der Bundesliga auf jeden Fall mithalten und ich hatte mir eigentlich erhofft, dass wir auch weiterhin mit ihm den Weg gehen oder er mit uns den Weg gehen wird und das will er wohl auch oder wollte er wohl auch. Aber die sportliche Leitung sieht das ein bisschen anders, aus welchen Gründen auch immer.
Ja, es ist aber irgendwie passt es in unsere Geschichte, finde ich, so rein. Und ich meine schon seit langer, langer Zeit, dass eben irgendwie, wenn jemand von unserer Jugend kommt, du immer irgendwas erkennst. Also wenn es dann mal einer schafft, dass er irgendwas hat, was andere nicht haben und was werden könnte. Und dann irgendwann kommt der große Abfall. Und ich meine, das haben wir der jüngsten Vergangenheit mit Stendera, Barkok und Titel.
Ja.
Hatten wir in den 90ern mit Matthias Hagner, Matthias Becker oder Patrick Falk oder sonst was.
Wobei der Hagner immer noch dann Stuttgart aus dem magischen Dreieck mal phasenweise ein magisches Viereck machen konnte, ne?
Ja, ist phasenweise. Ja, aber der ist dann auch komplett
Ja,
runtergefallen.
ist er ja.
Das sind so Sachen, ich meine, der ist bei uns runtergefallen. Bei uns hat er beim Abschied eine relativ gute Saison gespielt. Mit 19 Jahren oder so, aber es gibt halt viel zu viele wenige positive Beispiele von jemand aus unserer Jugend, der es mal wirklich geschafft hat.
Ja, ich
Also
weiß.
natürlich gibt es
Wen?
Jungen und es gibt Ochs. Die haben es ja meistens auch nur geschafft, weil wir gerade dringend jemanden gebraucht haben
Und
und stehen dann im
Ochs
Bus.
hatte noch den Umweg über Bayern München, also hat nochmal auch unter Herland eigentlich
Ja, richtig, ja,
gearbeitet
richtig.
und das ist so verkehrt auch nicht gewesen für ihn, ne?
Nee, das ist einfach schon zu wenig. Also, gut, stellt sich auch keiner hin und sagt, unsere Jugendarbeit ist super. Da wird gerade viel gearbeitet. Und das ganze Terrain ist schwieriger geworden durch sowas, dass Hoffenheim in derselben Region ficht, wie man das, dass Leipzig überall wegkauft. Das macht es natürlich nicht leichter. Aber es ist schon traurig, was da immer, wenn mal jemand ein Talent hat, und du siehst ja das Talent, du siehst ja das Talent von Stendera und du siehst das Talent von Barkok. Und dann weiß ich auch irgendwie nicht, ist da wirklich alles okay in dem Umfeld, dass sich die Spieler wirklich so entwickeln oder sind die Spieler eben charakterlich nicht gefestigt genug? Und das ist alles nur Zufall, dass sie das nicht schaffen.
Ja, das ist eine große Frage. Da müsste man mal mit Armin Graz oder ja gut, der wird dann auch nicht die ganze Wahrheit sagen, mal ein Interview führen.
Wahrscheinlich nicht.
Aber es ist mir, was mir jetzt so ein bisschen jetzt gerade aktuell, habe ich das irgendwo nachgelesen, die Jugendarbeit von Schalke 04. Ich war richtig erstaunt, was Schalke in den letzten 10, 15 Jahren an Krachern aus der eigenen Jugend hervorgebracht hat, was übrigens auch ein Grund dafür ist, dass Schalke da steht, sportlich und wirtschaftlich, jetzt mal unabhängig von Putin Milliarden, aber auch sportlich da steht, wo sie gerade stehen, bei denen ihre Nachwuchsarbeit also der Hammer ist. Ich kann jetzt mit Traxler anfangen und so weiter. Jetzt haben die wieder einen verkauft. War das zu PSG, ja? Für 30 Millionen, der kam auch aus der eigenen Jugend. Das ist schon krass und das vermisse ich in Frankfurt auch. Du hast natürlich recht, Hoffenheim wildert in unserer Region herum. Und seitdem Hoffenheim am Start ist, ist es bei uns nicht nur gefühlt schlechter geworden, sondern auch beim VfB Stuttgart. Also VfB Stuttgart, kann ich mich erinnern, war eigentlich im süddeutschen Raum der Musterverein für Nachwuchsarbeit. Das ist jetzt auch ein bisschen vorbei. Dann hast du dann noch die Red Bull-Kacke, die ganz gut rumwildern. Es wird natürlich dann auch für in Anführungsstrichen Traditionsvereine, die wirtschaftlich vom Spielbetrieb abhängig sind und nicht den das große Glück haben, eine Fremdfinanzierung zu bekommen, wird es natürlich dann auch im Nachwuchsbereich schwieriger. Und die Entscheidung, die U23 aufzugeben, entpuppt sich im Nachhinein auch so ein bisschen als unglücklich. Das hatte auch Axel Hellmann gesagt bei dem Forumstreffen. Ich muss aufpassen, was ich sage, weil das natürlich sehr vertraulich war. Aber vielleicht kann ich schon mal das andeuten. Es ging weniger darum, dass die U23 uns keine Spiele hervorgebracht hat, die Bundesliga-tauglich sind. Es geht jetzt aber darum, dass die U19-Spieler ohne die U23 keine Perspektive mehr haben und deswegen auch wirklich so das Argument, was ich absolut nachvollziehen kann, auch dann im letzten Jahrgang abkackt. Ja, die waren ja wieder, die haben es ja wieder nur am letzten Spieltag vom Abstieg
Ja.
gerettet. Das ist für einen
In der
Verein
letzten
wie
Minute,
in
ne?
der letzten Minute und das ist für einen Verein wie Eintracht Frankfurt mehr als peinlich, das muss man ganz klar sagen. Aber bei den Spielern durch die Abschaffung der U23 tatsächlich die Perspektive genommen wurde. Denn die wissen, für die Bundesliga reicht es nicht, ja. Aber ich kann auch nicht bei der Eintracht bleiben, weil ich einfach ein Jahr älter geworden bin und nicht mehr bei der U19 bleiben kann, weil da auch die anderen Spieler nachrücken und jetzt zum, weiß nicht, zum SC3 Aichmoos oder sowas. Und das ist natürlich auch eine Kopfgeschichte, die ist nicht zu unterschätzen. Ja, also aus dem Grund hätte man, im Nachhinein ist man schlauer, dann die U23 wirklich behalten müssen, um hier einmal nochmal ein Sammelbecken zu haben. Und wir haben ja auch schon, ich habe jetzt keinen Namen parat, aber ich glaube, bei Hagner war das so. Und auch so Bozic, das hat natürlich jetzt schon wieder in der Steinzeitkiste hineingegriffen. Aber es sind auch Spieler, die jetzt in der Jugend vielleicht noch gar nicht so auffällig waren und nicht bundesligareif waren mit 18, 19 und einfach nochmal ein, zwei Jahre in der zweiten Mannschaft gebraucht haben und dann auf einmal bundesligatauglich waren. Und diese Chance haben wir uns wirklich genommen.
Ist der Bozek nicht auch von der Jugend von Stuttgart dann noch gekommen?
Das ist eine gute Frage. Er hat aber auf jeden Fall bei den Amateuren gespielt, mit Hagner
Ja,
zusammen.
ich weiß, aber ich glaube, der ist aus der A-Jugend von Stuttgart oder
Das
so.
kann sein, das weiß ich wirklich nicht mehr.
Ja, das ist, was ich nicht verstehe seit den letzten Jahren und vor allem seit der Auflösung der U23, ist, wir verleihen keine Spieler. Also natürlich ist jetzt Warkok verliehen und ist Bezuschkow verliehen gewesen. Aber wenn ich mir andere Vereine angucke, was die verleihen, und dann denkst, siehst du irgendwie, guckst du dir zweite Liga an und siehst irgendeinen Stern aufgehen, denkst du, oh, der wäre ja was für uns, und dann hörst du, der gehört aber Wolfsburg, der gehört aber Hamburg oder sonst
Ja,
was.
ist richtig.
Sowas haben wir gar nicht. Also auch wenn wir jemanden verliehen haben, dann spielt er auch meistens nicht. Merkwürdigerweise, aber es ist. Da verstehe ich nicht, da wurde die U23 aufgelöst. Warum werden da die Spieler, warum gibt man denen, kann man denen keinen günstigen Profivertrag geben, also mehr Leuten, und die verleihen in die dritte Liga? Ich habe gedacht, dass da irgend so ein Leihkonzept dann kommt, aber gar nicht. Also ich glaube, wir verleihen sogar die wenigsten Spieler von allen ungefähr in der Bundesliga.
Das ist gut
Und
möglich.
ich bin eigentlich ein großer Fan davon. Also du. Barkok hätte ich schon viel früher verliehen. Oder einen Stendera hätte ich auch schon mal verliehen. Ja, wenn sie da in der zweiten Liga dann irgendwie durchstarten, dann kannst du dich freuen.
Ja, ist richtig. Also kann ich auch, ich meine, wie gesagt, der Plan war ja der, dass das eingesparte Geld für die U23 dann in die U19 gesteckt wird. Es hat uns sportlich nicht weitergebracht, auch aus diesem Problem, was ich dir gerade gesagt habe. Und in der Tat, alle Farm-Team-Modelle, ob mit 3Aich, mit Wien Wiesbaden und auch mal mit dem FSV Frankfurt geplant, das ist alles für die Füße. Ja, also ich weiß auch nicht, ob du dann als U19-Spieler von Eintracht Frankfurt jetzt unbedingt Bock drauf hast, dann in der, wo sind die, in der vierten Liga beim SC3 Aich zu spielen? Keine Ahnung, ja. Da muss man andere Partnerschaften angehen, aber da wissen wir schon, weiß ob das noch, weil du ja vorhin den Neapel-Spieler gemeint hast, die Partnerschaften von Partella mit Neapel und dann hat man noch mit Chelsea, was, das bringt alles nichts. Und ich denke mal, das weiß auch Bobic und die Zusammenarbeit. Man darf ja auch eins nicht vergessen. Ich will jetzt keine, ich bin jetzt noch nie ein Fan von Pucheran gewesen und ich will jetzt auch nicht pietätlos sein. Aber man muss natürlich auch sagen, dass unter Pucheran nicht nur die AG-Infrastruktur, um einfach moderner aufgestellt zu sein, gelitten hat, sondern auch tatsächlich der komplette Nachwuchsbereich. Bruchhagen hat das Nachwuchsleistungszentrum in Dreck interessiert. Ja, dem war das scheißegal. Bruchhagen stand für eine Philosophie, entscheidend ist der heutige Tag, entscheidend ist, was auf dem Platz passiert. Ja, und das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Ja, und muss jetzt natürlich auch viele Jahre müssen jetzt aufgeholt werden. Und ich glaube, mit der, oh, ich komme jetzt auf den Namen nicht, mit der Verpflichtung von diesem neuen Jugendkoordinator, vielleicht hast du den Namen gerade parat, der den Bobic jetzt installiert hat, der jetzt auch diese zweite Trainingsgruppe anführt. Da sind auf jeden Fall schon wieder ein bisschen Weichen gestellt worden. Aber es sind auch die vergangenen Jahre so ein bisschen aufzuarbeiten. Und das geht dann auch nicht von heute auf morgen.
Ja, klar, aber ich meine, du hast ja gesagt, dass es quasi peinlich ist für einen Verein wie Eintracht Frankfurt, wenn die A-Jugend so schwierig ist und so weiter, was auch absolut richtig ist, weil es ist halt auch einfach die Sache warum sollte ich als talentierter Jugendlicher in die Jugend von Eintracht Frankfurt gehen?
Richtig.
Was können Sie mir aufzeigen? Also, dann kann, also ich meine, ich weiß, wenn ich in Hoffenheim spiele und so viel Geld, die auch dafür reinstecken können, was sie extern einnehmen und sonst was. Aber ich weiß, da habe ich eine faire Chance, dass ich gesehen werde, wenn ich gut bin. Und ich weiß nicht, ob wir wirklich so viele schlechte Talente haben oder ob sich wem we eben dazu wenig dazu interessiert wird. Gut, ich meine, wir hatten schon häufig, dass da wird irgendein hoffnungsvoller A-Jugendspieler wird verkauft, also richtig verkauft. Hatten wir in den letzten Jahren häufig in die dritte Liga oder so, und du denkst, oh, von denen habe ich mir eigentlich mal was erhofft. Da habe ich doch mal gehört, dass er Tore schießt und sonst was. Und dann siehst du aber auch, da kacken die auch in der dritten Liga ab. Also, der ist ja, die haben ja noch auch keinen aus der Jugend jetzt groß geekelt, der dann voll durchgestartet ist. Natürlich gibt es dann die Marco-Marin-Geschichte und die Nikolai-Müller-Geschichte und sonst irgendwas. Aber ich meine, das ist jetzt auch, das passiert jedem Verein sowas. Also, das ist ja jetzt nichts Tragisches. Aber da ist viel zu wenig eigentlich bei uns sogar.
Ja, das ist so. Also jetzt auch mit Kittel, der fühlt sich da in Ingolstadt ganz wohl, aber es ist zweite Liga und ich weiß gar nicht, ob der nicht schon wieder verletzt ist. Die haben vorhin, glaube ich, im Pokal gespielt. Ich habe aber nicht geguckt, ob Kittel gespielt hat. Und viel mehr war der jetzt auch in letzter Zeit gar nicht.
Ja, ich meine, Kittel ist quasi der Star, glaube ich, in Ingolstadt. Wenn
Ja.
er
Wenn er nicht
hat eine
verletzt
sehr
ist,
gute,
ne?
ja, und hat aber, glaube ich, letzte Saison ziemlich durchgespielt und war quasi der Leistungsträger. Ja, gut, aber das kann man trotzdem darüber noch streiten, was dann für die erste Liga reichen
Richtig,
würde.
denn wenn es so wäre, dann wäre er wohl auch nicht, wenn es Angebote geben würde aus der Bundesliga, denke ich mal, dass er in Ingolstadt jetzt nicht so verwurzelt ist, dass er dann da sagt, nee, Ingolstadt gefällt mir jetzt besser als Stuttgart oder Bremen oder sowas. Kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen.
Angeblich gab es ja Angebote, ne?
Okay.
Aber Ingolstadt hat dann wohl einen Riegel vorgeschoben. Ich glaube sogar, dass Mainz interessiert war.
Ja, alles klar.
Da hätte ich gekotzt.
Ja, also was heißt gekotzt? Ich meine, wenn er dann durchstartet in Mainz, klar, dann ja.
Ja, natürlich startet er Mainz durch. Du weißt doch mal, wie es ist.
Ja, klar, Mainz ist ja Längen besser und das Gras ist grüner und überhaupt, ja. Kann man im Eintracht-Forum immer verfolgen, wie neidvoll nach Mainz geblickt wird.
Ja,
War übrigens
ja.
auch eine kleine Anekdote, war übrigens auch bei diesem Forumstreffen. Ich habe mich dann direkt neben dem DFB-Pokal gesetzt und den 2 Stunden lang angestarrt. Weißt du, was das für ein geiles Gefühl ist? Und dabei habe ich festgestellt, dass der Verein, welcher Verein nimmt vom Namen her am meisten Platz auf dem DFB-Pokal ein? So von der Schrift her.
Komplett ausgeschrieben
Komplett ausgeschrieben.
oder sie müsste Borussia Mönchengladbach sein.
Müsste. Aber, und zwar sind auch noch die Buchstabenabstände da sehr weit. FC Bayer 05 Uerdingen E.V. Und das habe ich mir 2 Stunden lang angeschaut. Und während ich mir diesen Pokal da angeschaut habe, war dann auch einer da, ja, mit Mainz, die haben so tolle Transfers und kann man nicht von denen lernen. Und dann denkst du auch, weißt du, klar. Was soll denn das jetzt? Ich sitze hier neben dem DFB-Pokal, den wird Mainz in den nächsten 500 Jahren niemals holen, ja. Aber wir gucken alle neidisch
Auch
nach Mainz.
wenn der Satz, den ich mal irgendwann
Mir um die Ohren
nochmal
fliegt,
vorgespielt wird.
ja, Internet vergisst nicht, ne? Ne, ich weiß gar nicht, ob die jetzt weitergekommen sind, keine Ahnung. Waren die überhaupt qualifiziert für den Pokal? Als Bundesligist sind die das, glaube ich, ne? Dann sind die wohl
Ja,
auch
ich
weitergekommen.
glaube
Weil ich glaube, die bis jetzt, also
sogar.
steht immer noch 1-1 in Fürth, ist jetzt in der Verlängerung. Bis jetzt sind es wirklich nur Stuttgart und Frankfurt, die als Bundesligisten rausgeflogen sind.
Ich finde die Blamage übrigens gar nicht so schlimm. Ist natürlich schlimm, aber es sind durchaus Sachen, die eigentlich immer ab und zu mal passieren. Und sie müssten auch mal wieder passieren.
Ja, sie müssten passieren. Und jetzt mal Hand
Das
aufs
war nicht.
Herz. Du bist in New Orleans und neben dir in der Kneipe, der hat eigentlich die ganze Zeit Softball geguckt, so ein Typ mit so einem schwarzen Trenchcoat, egal was da für ein Wetter war, einen schwarzen Hut und hat so ein bisschen Augenränder und kommt zu dir und sagt: Sebastian, hör zu. Ich schicke dir hier einen Zettel hin, das ist der Pakt. Die Eintracht wird heute Pokalsieger. Dafür fliegt sie aber in der nächsten Saison in der ersten Runde gegen den Viertligisten raus und steigt sang- und klanglos ab. Wie lange hättest du überlegt, um das Ding zu unterschreiben?
Da ich ja in New Orleans war und nicht in Berlin, hätte ich es wahrscheinlich nicht unterschrieben.
Hättest das nicht unterschrieben? Also wenn mir dieser Typ, mit dieser Teufel oder wer auch immer, dieser Schattenmann auf dem Breitscheidplatz diesen Vertrag hingelegt hätte, ich hätte ohne zu überlegen zu unterschreiben. Ich muss aber auch gesagt, ich war sturzbesoffen, aber ich hätte das Ding unterschrieben, denn
Ja.
Scheiß auf erste Runde gegen den Viertligisten, Scheiß auf die Bundesliga, ich warte seit 30 Jahren auf so einen Fuck-Titel und dann auch gegen Bayern München, was gibt's Geileres? Also ich hätte nicht überlegt, ich hätte es unterschrieben.
Wir hatten ja tatsächlich, ich meine, es ist ja New Orleans ist ja die Voodoo-Hauptstadt.
Ja, eben.
Wenn man
Ich hätte diesen Typen noch näher beschreiben müssen, ja.
wirklich mehr Zeit gehabt hätten, wir hatten schon überlegt, in ein Voodoo-Geschäft zu gehen, einen Fluch auf den FC Bayern zu legen. Und dann, das haben wir leider nicht geschafft und das ist wirklich echt. Sonst hätte ich mein Leben lang erzählen können, dass wir auch nur DFB-Pokalsieger geworden sind, weil ich mich geopfert habe, einen Voodoo-Pakt zu schließen. Ja, noch eine ärgerliche
Noch
Episode auf jeden
ärgerlich,
Fall.
ja. Jetzt ist die Geschichte die, hätte Kovac, wäre bei der Eintracht geblieben, hätten wir ihn in den Pokal geholt. Ist auch eine Theorie, die was hat.
Aber ich muss auch noch sagen, wegen Pokal, ich meine, außer du gewinnst das Ding, ist es doch wirklich so, dass der DFB-Pokal echt nervt. Dann kriegst du in der zweiten Runde irgendeinen Bundesligisten mittleren zugelost, wo du dir noch extra neben deiner Dauerkarte noch die Karte für das Spiel kaufen musst und hast eigentlich überhaupt keinen Bock hinzugehen, weil es um so wenig geht irgendwie.
Ja, dann spielst
Also,
du Heimspiel gegen Ingolstadt zum Beispiel. Ja, hatten wir mal vor zwei,
ja.
drei Jahren.
Ja, genau, oder hast du einen Zweitligisten oder so, ja?
Ja,
Kann ja
ja.
alles passieren.
Ja.
Und wir haben auch schon solche Spiele gerne verloren.
Ja.
Wurde ich dann auch nur geärgert. Dann erinnerst du dich noch an das Rostock-Spiel, wo wir dann
Oh ja.
den Elfmeter verschossen
Ja.
haben. Kajo und,
Ja.
ah ja.
Ja.
So, und dann gewinnst du auch selbst wenn du so dieses Spiel 5-2 gegen Hamburg, ja, wo wir gewonnen haben, wo dann ironischerweise der Kajo wieder getroffen hatte. Wo du sagst, geiles Spiel, du kannst dich nicht so 100% freuen, weil du weißt, mit, naja, dann fliegst du trotzdem in der nächsten Runde in Leverkusen raus oder so.
Ja, das ist richtig.
Und
Die
das ist
Nachhaltigkeit
halt
ist dann
nicht wert.
begrenzt, ja.
Und es braucht verdammt viel Glück, nach Berlin zu kommen. Und das hatten wir jetzt zweimal hintereinander und haben einmal das Ding gewonnen und das wird wahrscheinlich nicht so schnell wiederkommen und deswegen, ich finde das gar nicht so schlimm. Und wir haben jetzt Gott sei Dank auch nicht mehr die Zeit, wo wir sagen, mit, das bringt uns jetzt finanziell so viel. Also, dass wir unbedingt in die nächste Runde kommen müssen, weil da kriegen wir nochmal 200.000 extra. Ich meine, es gab mal eine Zeit, da haben wir
Da war das
es gab mal
Geschäftsmodell, im Pokal drei Runden zu überleben, um ausgeglichenen Etat zu haben, ja.
gab auch mal das hier eine Jahr, wo wir bei jedem Heimspiel teilgenommen haben,
Richtig.
um 20.000 Mark zu bekommen.
Ja, ist so. Das ist interessant, was du gerade sagst. Das ist natürlich so in der ganzen Euphorie um Berlin herum, ist mir das gar nicht mehr so präsent gewesen. Aber du hast völlig recht. Der DFB-Pokal ist von den möglichen Pflichtwettbewerben, an denen man teilnimmt, der langweiligste, mit Abstand der langweiligste. Dieses erste Pokalwochenende interessiert eigentlich groß keine Sau, ja?
Man guckt nur, rutscht einer
Man
aus,
guckt,
in
nur
diesem
rutscht
Jahr
einer
zwei.
aus, genau.
Ja.
Und wir hätten das Weiterkommen in Ulm auch relativ schulterzuckend zur Kenntnis genommen. Das wäre das Normalste gewesen.
Ja.
Und dann hast du bis zum Viertelfinale, ist es wirklich, dann hast du, spielst du gegen irgendwelche Zweitligisten oder scheidest dann doof bei einem mittelmäßigen Bundesligisten aus und so weiter und so fort. Also, und wenn du gewinnst, ich meine, ich kann mich noch erinnern, die Saison, wo wir 6-0 gegen Schalke gewonnen haben, da hatten wir die Woche zuvor ein Heimspiel in der Bundesliga gegen Schalke. Das haben wir 0-1 verloren. Ich muss dir ganz im Ernst sagen, ich wusste nicht, dass wir in dieser Saison nach Berlin kommen, aber ich bin auch davon ausgegangen, scheiße, jetzt haben wir 6-0 gegen Schalke verloren, gewonnen. Hätte ich das mal lieber in der Liga gehabt, weil dann hätten wir jetzt 3 Punkte mehr und zwar hätten wir die 3 Punkte bis Saisonende gehabt. Ja? Und genauso auch das 5-2 gegen HSV im Pokal. Ich glaube, in derselben Saison haben wir in der Liga nur zu Hause unentschieden gegen die gespielt, der hätte ich auch lieber getauscht. Also da hast du schon recht, was du gerade sagst. Und nehmen wir jetzt das Beispiel auch Mainz, hatten wir im Viertelfinale dann, beide Spiele sind Gott sei Dank 3-0 ausgegangen, aber im Zweifel wäre mir da ein Sieg, naja, es ist Viertelfinale schon wieder so grenzwertig, weil du warst das Jahr davor gegen Dortmund im Finale, da hätte ich wahrscheinlich doch den Pokalsieg lieber gehabt, also den Sieg im Viertelfinale. Aber bis dahin, bis zum Viertelfinale, sind das quasi auch Siege ohne Wert, ja. Wenn du in der nächsten Runde ausscheidest. Das ist einfach so, ja.
Ja, es ist, ja, und gut, ich möchte sagen, das Schalke-Spiel damals, das war schon einzigartig, weil wir sind gerade, glaube ich, erst aufgestiegen,
Wir
ne,
waren Aufsteiger,
unter
ja.
Funkel.
Ja.
Ja, und dann, es ging ums Überleben in der Liga. Wir steckten auch unten drin und wir waren da so eine kleine Nummer gewesen. Und Schalke war so weit weg, finanziell und spielerisch, dass es schon damals sehr, sehr krass war, dieses 6-0.
Ja, das war auf jeden Fall krass. Und wie gesagt, wir hatten dann eine Woche, ich müsste jetzt nachgucken, aber in Erinnerung hatten wir eine Woche zuvor das Heimspiel gegen Schalke in der Liga gehabt, und dann haben wir verloren. Und irgendwie war so mein erster Gedanke, geil, die Schalke 6-0 geschlagen, aber wär's doch mal nur in der Liga gewesen. Jetzt im Nachhinein, in dem Jahr sind wir ins Pokalfinale gekommen und dann war dann auch so Heinrichs, die dann gesagt haben, na gut, Halbfinale gegen Arminia Bielefeld, das hätten wir auch geschafft. Ah, dann konnte ich immerhin kontern, ja, dafür haben wir die Schalke 6-0 weggefegt. Also ganz unverdient sind wir nicht im Finale.
Es ist auch scheißegal, wie das Finale
Ja,
ist.
scheiß drauf,
Ich meine,
genau.
wir haben letzte Saison, guck dir mal die Begegnung quasi bis zum Halbfinale an. Ja, und
Ja, war
das ist
eigentlich
ja
Entenhausen, Erntebrück, Schweinfurt, Heidenheim.
Heidenheim.
Und dann war schon Mainz, ne, nach Heidenheim. Ja.
Ja, und ich meine, wir haben uns auch noch da durchgewurstelt. In jedem Spiel. Und es ist einfach im Endeffekt scheißegal. Die Bayern haben auch jetzt nur 1-0 gewonnen. Das ist scheißegal.
Ist scheiße. Ja, klar ist das scheißegal. Logisch. Und wenn die Dortmunder
Und
jetzt das.
ich meine, du als DFB-Pokalsieger, als Gefühlter auch noch. Ja, also, wenn da jetzt jemand kommt und sagt mit, oh ja, oh, Sandhausen, Heidenheim, so was Schwieriges, wäre ich auch nach Berlin gekommen, den lachst du doch aus.
Ja.
Selbst wenn du auch das Finale gegen einen Drittligisten gewonnen hättest. Das ist der scheiß
Das ist
DFB-Pokal, den du gewonnen
scheißegal,
hast.
ja. Natürlich ist das scheißegal, klar. Und also die Legitimation jetzt auf die letzten beiden Finalteilnahmen war natürlich auch, dass wir auswärts im Halbfinale sowohl Gladbach wie auch in Schalke, erst recht noch in Schalke, so krasse Außenseiter waren und wir die Gladbacher in der ersten Halbzeit. Ich glaube, du warst da gewesen in Gladbach, ne, beim letztes
Aber
Jahr.
ja.
Weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber für mich war das so, dass wir die Gladbacher in der ersten Halbzeit komplett an die Wand gespielt hatten, ja. Wenn wir da, wenn wir da, jetzt das, oh, wieso macht denn das Tor nicht jetzt? 112. Minute, die Riesenchance für Fürth gerade. Nee, wenn wir da nicht Ogota, sondern Alea oder Jovic im Sturm gehabt hätten, dann hätten die Gladbacher zur Halbzeit schon geheult, ja. Und so war das dann noch ein glückliches 1:1 für die. Aber auch wenn es im Elfmeterschießen war, das war überhaupt bei weitem nicht unverdient in Gladbach. Und Schalke, ich meine, so ein Tor musst du erst mal machen mit der Hacke, ja. Schalke war natürlich die bessere Mannschaft, aber man muss auch mal einfach sehen, die hatten ein Heimspiel gehabt und dafür haben die relativ wenig gebracht, wenn nicht gar nicht. Und dann haben wir Glück gehabt, dass das Tor abgepfiffen wurde. Das gehört aber auch dazu. Möchte man gerne wissen von den 140 Titeln der Bayern, wie viel Glück da immer dabei war. Interessiert mich nicht, ja, ob wir da Glück hatten oder nicht. Wenn Schalke, und es gilt auch übrigens fürs Pokalfinale, Schalke ist 3 Welten weiter als wir und wenn die dann das nicht schaffen, ihr Heimspiel gegen uns zu gewinnen und dann rumjammern wegen einem nicht gegebenen Tor in der Nachspielzeit, interessiert mich das einfach nicht. Und genauso interessiert mich auch nicht, dass die Bayern jammern, dass sie da, dass die Videobeweise gegen die waren, also insbesondere der mögliche Elfmeter, den ich übrigens nicht so klar sehe, interessiert mich das auch nicht. Die sind vor dem Spiel davon ausgegangen, dass sie 8-0 gewinnen. Ja, also alles gut. Und ich finde, unsere Halbfinalsiege in Gladbach und in Schalke, das war dann für mich auch die Legitimation, am Pokalfinale teilzunehmen.
Ja klar, ja. Ja, ist ja auch so. Ich meine, vor allem haben beide Mannschaften, die haben halt aus ihrer Sicht das Traumlos bekommen mit Eintracht Frankfurt zu Hause.
Eben, eben. Die haben sich das schon abgefeiert. Ich habe ja spaßeshalber dann auch beim Schalke-Forum gelesen, vor dem Spiel, wir waren, glaube ich, das zweite Spiel und am Dienstag war Leverkusen gegen
Genau,
Bayern, ja. Da habe ich dann beim Schalke-Forum gelesen, oh, gegen Bayern im Finale, es wird total schwer, aber Hauptsache Finale und so. Die waren sich sicher und die Gladbacher waren sich auch sicher, ja. Das war einfach so. Vergleichbar mit unserer Stimmung, damals, ich weiß nicht, ob das vor deiner Zeit war. Seit wann gehst du zur Eintracht?
mein erstes Spiel im Stadion war 92.
92, dann war das danach. Kannst du dich vielleicht noch erinnern? Pokalhalbfinale gegen Leverkusen,
Ja, das
Stepanovic,
0 zu 3.
genau.
0 zu 3.
Da haben wir schon Berlin-Pläne gehabt. Da haben wir gedacht, ey, geil, Halbfinale gegen Leverkusen, Geschenk des Himmels, ja. Da haben wir genauso gedacht. Und dann gehst du da 3-0 unter und Stepanovic wird dann noch lächerlicherweise mit den Wichsern dann noch Pokalsieger, weil sie im Endspiel gegen Hertha Amateure spielen.
Ich find das übrigens, dieses Spiel, und ich kann mich sehr, sehr gut, ich war nicht im Stadion, aber ich habe es live im Fernsehen gesehen. Und Leverkusen hatte blaue Trikots, das weiß ich noch.
Okay.
Das war eines der schmerzlichsten Niederlagen überhaupt für mich.
Also gehört bei mir
Hat
auch zu den
damals
Top Ten.
unglaublich weh. Und das hat unglaublich weh getan, vor allem weil man ja dachte mit, ja, jetzt musst du nur noch das hier gewinnen und dann kann dir der Titel eigentlich mehr
Ich
nehmen.
glaube auch, es
Das
stand schon fest, dass Hertha Amateure im Finale waren. Also wir waren dann im Zweifel, das Mittwochspiel und Dienstag sind die Hertha Amateure reingekommen. So kann es gewesen sein. Aber wie gesagt, es war eigentlich klar, wenn du in Berlin bist, hast du den Pott. Ja, also das war eigentlich gegen Leverkusen das Endspiel.
Und ich glaube, mich zu erinnern, dass wir eigentlich, das 3-0 klang ziemlich hart. Da war dann irgendwie, hat der Stein, glaube ich, noch versucht, mit seinen Tricks den Kirsten auszutricksen.
Ja.
Und der hat dann den Ball abgenommen. Da sind zwei Tore, glaube ich, relativ spät gefallen. Aber das ist extrem schmerzlich gewesen.
Ja, richtig. Und dann haben wir nochmal, um dann den Kreis zu schließen mit den Halbfinalteilnahmen, wo sich die Heimmannschaft immer sicher fühlt, wir sind quasi in Berlin, haben wir tatsächlich noch das Halbfinale 88 in Bremen.
Ja,
Bremen
das Spiel
war
des Lebens von Uli Stein.
das Spiel des Lebens von Uli Stein. Bremen war zu dem Zeitpunkt zwar noch nicht rechnerisch, aber gefühlt auch schon deutscher Meister. Die sind ja dann auch nach dem Halbfinalspiel 1 oder 2 Wochen später dann auch rechnerisch, glaube ich, deutscher Meister geworden. Die
In
waren.
Frankfurt, glaube ich.
Ja, du hast recht. Die sind in Frankfurt sogar deutscher Meister geworden. Jetzt, wo
Ein
du es
1 zu
sagst.
0 Siege.
Du sagst es, du sagst
Ja.
es. Oh, na gut, dann haben die das Trauma ja verkraftet. Aber da war das auch so. Wir waren auch so krasse Außenseiter. Und auch wenn dann nachgesagt wurde, auch gegen Bochum hätten wir auch gewonnen, wobei das Ding ja wirklich alles andere als eindeutig war gegen Bochum, war für mich einfach die Legitimation, hallo, wir haben das Halbfinale beim deutschen Meister gewonnen. Was soll uns eigentlich, was macht den Pokalsieg verdienter? Ja.
Ja.
Und das war wirklich Spiel des Lebens, Uli Stein. Und dann Schlindwein auf Frank Schulz, ich werde es nie vergessen.
Warst du da?
Nee, nee, nee. Das hatte ich damals auch im Fernsehen gesehen. Waren sogar relativ wenig Frankfurter da unter der Woche. Das war, ich konnte beruflich nicht. Was hatte ich denn damals? Habe ich da Zivildienst hatte ich gehabt, genau. Ich war damals Zivildienstleistender.
Ja. Da muss ich aber jetzt, um es wirklich zu komplettieren, muss ich jetzt aber auch nochmal Bremen 91 kurz nennen, wenn wir schon bei allen Halbfinalspielen
Ja,
sind.
du hast recht, da war noch mal was, ja.
Das Hinspiel in Frankfurt, na, es gab ein Rückspiel, weil es damals noch kein
Genau,
Elfmeterschießen-Pokal gab.
genau. Nach dem ersten Spiel gab es kein Elfmeterschießen, dann gab es ein Rückspiel, genau.
Genau, ich glaube, es ging in die Verlängerung. Also Verlängerung wurde, glaube ich, gemacht.
Ja, wurde gemacht.
Das Spiel ging, glaube ich, 1-1 oder 0-0 aus. Der hat
Oh.
auf jeden Fall noch das Yeboah Rot bekommen hatte.
Da waren wir auch haushoher Favorit, glaube ich, in dem Spiel. Oder zumindest nicht haushoch, vielleicht nicht gegen Bremen, die ja damals sehr stark waren, aber wir waren jetzt kein Außenseiter auf jeden Fall.
Ja, gut, ich meine, das war, ja, da hatten, glaube ich, Bremen und Frankfurt eine relativ gute Saison, ja. Wir waren, das war quasi die erste, nee, also nicht die erste, aber das war, ja, Saison 90, 91, da waren wir gut.
Ja, waren wir.
Lange um die Meisterschaft mitgespielt
Waren
auch.
wir, genau.
Auf jeden Fall, ja, wir waren auf jeden Fall Favorit, weil wir auch zu Hause gespielt haben. Yeboah hat rot gesehen und im Rückspiel hat er dann gefehlt und das haben wir 6-2, glaube ich, auch verloren.
Richtig, da sind wir richtig
War aber
untergegangen.
auch höher, also es war doch knapper, als es im Endeffekt sich anhört. Aber das war auch ärgerlich.
Ja, wir hatten da schon einige Chancen gehabt. Und dann das Halbfinale, was so eindeutig war, dass wir darüber jetzt eigentlich nicht lange reden müssen, ist dann nach 2006 waren wir ja wieder im Halbfinale und dann gegen Nürnberg und da sind wir 0-4 sang- und klanglos untergegangen. Das war eigentlich für eine, oh, jetzt finde ich scheiß Dortmund. In der 120. Minute macht der Reus das Tor für Dortmund. Kotzt mich das an. Die machen wirklich in der 95. Minute das 1:1 und in der 120. das 2:1. Ist das Qualität oder ist das einfach nur Muscle bis zum geht nicht mehr? Mann, Mann, Mann.
Die Mischung.
Ja, irgendwie die Mischung, ne? Das sind natürlich dann auch so Reus und so, das sind natürlich auch Spieler, die dann in solchen Spielen einen Unterschied machen. Na egal, dann ist das Thema durch. Also es bleibt bei Frankfurt und Stuttgart als die Lachnummern des Wochenendes. Ja, und dann hatten wir dieses 0:4 in Nürnberg, wo Benny Köhler dann sogar noch alleine vorm Tor hätte den Ball nur einköpfen müssen und hat aber den Kopf weggezogen. Also so völlig surreal war das auch, ja. Und Nürnberg ist dann Pokalsieger geworden und ein Jahr später abgestiegen. Das
Abgestiegen.
heißt, die haben diesen Pakt mit dem Teufel tatsächlich geschlossen gehabt. Wer auch immer von denen, ja. Und wie gesagt, ich schätze am Breitscheidplatz sofort unterschrieben.
Vielleicht hast du es ja auch unterschrieben.
Und ich weiß es nicht mehr, das kann natürlich sein.
Ja.
Ich traue aber eher dem Peter Fischer oder sowas zu, dass er das unterschrieben hat. Die Unterschrift zählt dann mehr, weißt du. Also
Ja,
ich hoffe nicht, dass
gut,
es so irgendjemand
er hätte es
gemacht
auch
hat.
unterschrieben,
Na, das.
aber Abstieg wäre trotzdem weniger cool.
Ja, das wäre die Katastrophe. Das wäre auch gerade bei der Schere an Fernsehgeldern, das wirft uns ja ewig zurück. Ja. Das hat jetzt nur eigentlich, der VfB hat es kompensieren können, weil die quasi mit dem Aufstieg diese Ausgliederung hatten, wo dann Daimler extrem eingestiegen ist, ich glaube mit 40 Millionen. Ja. Damit haben die das super kompensieren können. Aber wenn jetzt zum Beispiel bei Hannover, trotz Kind, der jetzt auch so ein bisschen die beleidigte Leberwurst spielt, kann ich dir auch gleich erzählen, wieso. Die sind eigentlich schon wieder so ein bisschen Abstiegskandidat Nummer 1, 2 oder 3. Ja, also die sind noch nicht etablierter Bundesligist. Und wenn sich der HSV von Kühne wirklich abgenabelt haben sollte, dann wird nach dem Aufstieg dann in der Bundesliga wirtschaftlich auch kein Spaß für die.
Ja, gut, ich meine, nee, ich habe auf jeden Fall gar keinen Fall mehr Bock auf so eine Scheiße
Nee, wer hat da Bock
da.
drauf? Aber wir sind davon nicht gefeit. Ich meine, man muss auch mal ganz klar sagen, auch wenn du Wolfsburg siehst, es sind quasi von 18 Mannschaften vielleicht vier, maximal fünf Mannschaften, die in eine Saison gehen können, in eine neue, die wirklich mit Abstieg aber so gar nichts zu tun haben. Ja, also Bayern ist klar, Dortmund, Schalke, im Zweifel noch Leverkusen und Red Bull. Aber du siehst ja selbst an Wolfsburg, dass das du bist kein oder etablierter Bundesligist zu sein, das ist nicht so einfach, ja.
Ja,
Und für uns
gut,
schon gar
ich
nicht.
meine, wir kennen alle Faktoren, die zusammenkommen können, damit man absteigt. Und die sind schnell da,
Ja.
ja. Das kann uns genauso passieren wie jeden anderen. Und deswegen möchte ich jetzt schon den Finger mahnend heben, bevor überhaupt das erste Spiel gespielt ist.
Ja, aber ich hoffe und ich denke, dass unsere sportliche Führung mitsamt Aufsichtsrat und restlichen Vorstand, also auch Frankenbach und Hellmann. Wir haben ja den Mann an den Finger mit dem ersten FC Köln. Ne? Hätten wir jetzt heute vor einem Jahr das Gespräch gehabt, hätten wir rumgejammert, wie uns Köln enteilt ist. Ne?
Ja.
Wirtschaftlich und sportlich. Oh Mann, Köln, wie geil! Und die haben jetzt richtig Party und wir sind da irgendwie im unteren Mittelfeld festgenagelt und sowas. Wenn wir doch nur mal so geil wären, so weit wären wie Köln. Und ich wollte jetzt mit Köln, also keiner von uns will gerade mit Köln tauschen, ja.
Nee, wenn man auch einfach mal überlegt, generell, wenn ich jetzt so mir überlege, dass ich Ende der 80er quasi meinen Verein mir zugetragen wurde, wenn es einfach so geht, wenn mich jemand fragen würde, mit wem willst du denn gern tauschen, hätte ich gern was anderes genommen. Wenn du einfach die Geschichte von Köln von da an ansiehst, da hast du wirklich einen der wenigen Vereine, wo du sagst, mit oh, zum Glück, aber bin ich auch Eintracht-Fan geworden. Ich meine, das ist auch keine reine Katastrophe,
Ja,
aber die haben ja gar nichts geholt in der Zeit.
die haben der letzte Pokalsieg von denen war, glaube ich, dann gegen Fortuna Köln, ne?
Müsste ja.
Müsste, also ich denke auch, das war irgendwie Anfang, Mitte der 80er. Sogar noch im
Ja.
Müngersdorf-Stadion war das Pokalfinale, weil Berlin war noch kein Endspielort, kein fester.
Ja, es ist auf jeden Fall, oder
Und ich
ja.
glaube, das war der letzte Titel für Köln. Hamburger SV, 87 der letzte Titel, ja.
Ja.
Schalke 04, Meisterschaft 1958, ja. Also, wir sind eigentlich noch in guter Gesellschaft.
Ja, es könnte schlimmer kommen.
Aber
Frag
vor
mal in Kaiserslautern nach
eben,
momentan.
also mit Kaiserslautern, die dann in diesem Zeitraum, in diesen 30 Jahren, glaube ich, gefühlt 4 oder 5 Titel geholt haben. Ich glaube, die sind in den
Ja.
30 Jahren zweimal deutscher Meister geworden und Minimum zweimal Pokalsieger. Ja, also 4
Ja.
Titel müsste man jetzt nachschauen. Also so falsch liege ich
Sind
nicht.
1990 Pokalsieger geworden,
Ja?
91 Meister.
Ja?
98 Meister
Und 96 Pokalsieger ist
und
Absteiger.
96 Pokalsieger,
Das
ja.
heißt, die haben in den 30 Jahren 4 Titel geholt und wir wollen mit Kaiserslautern um keinen Preis, also auch aus familiären Verhältnissen schon mal nicht, aber mit keinem Preis tauschen wollen, ja.
Nee.
Die kommen auch nicht mehr so schnell hoch. Also
Ja, das ist.
mag sein, ich meine, die dritte Liga ist natürlich, also das können wir vielleicht mal für unser nächstes Gespräch machen, also das Thema 50-1, weil dann können wir auch mal so ein bisschen deinen klareren Blick auf die Situation in den USA mit dem Profisport, also sowohl was Trainingsmethodik betrifft, ja, wie sind die Unterschiede zum Beispiel American Football zur Fußball-Bundesliga? Ich weiß nicht, ob du da was mitbekommst in Amerika gerade, ob du dazu was sagen kannst, aber auch was so 50 plus 1 und dieses, wie heißt das System, das Draft-System, wo du im Prinzip dann aus dem Spielerpool was rausholen kannst, wäre das auch eine Möglichkeit mit zum Beispiel für einen europäischen Fußball? Können wir mal uns gern drüber unterhalten.
Ja, da gibt's ein paar Ansatzpunkte, finde ich hier.
Und die Eintracht hat ja jetzt auch, um jetzt mal ganz kurz bei den USA zu bleiben, hat jetzt auch eine Partnerschaft jetzt geschlossen. Nicht sogar in Salt Lake City, keine Ahnung. Es gibt jetzt also auch ein Nachwuchsleistungszentrum oder Jugendinternat,
Ja,
was von der
in
Eintracht unterstützt
Michigan,
wird.
glaube ich, ne?
Wo?
Michigan, glaube
Ah,
ich.
alles klar, okay. Und ja, und es ist ja auch nicht grundlos, dass die Eintracht versucht, so ein bisschen auf den amerikanischen Markt Fuß zu fassen. Was ja auch, man denkt nur an unseren Hauptsponsor. Das ist ja auch kein Zufall, dass er aus den USA kommt. Also da passiert schon einiges. Aber jetzt mal vielleicht abschließend, weil wir jetzt auch schon, lass mal auf die Uhr schauen, schon 1:37 jetzt reden. Wie siehst du denn die Aktivitäten der Eintracht in den USA? Meinst du, dass das bringt nachhaltig was? Wie ist der Fußball in den USA? Welchen Stellenwert hat der? Und
Ich glaube, also, dass der Markt an sich für Fußball hat ein Riesenpotenzial. Und das ist wirklich. Es ist nicht umsonst, glaube ich, dass hier jede europäische Top-Mannschaft Freundschaftsspiele macht und sonst irgendwas. Ich habe zum Beispiel neulich gehört, dass inzwischen bei den unter 30-Jährigen ist Fußball bei den beliebtesten Sport Sportarten auf Platz 3.
Und wer hinter was? Also American Football wahrscheinlich logischerweise. Und was
Und
ist die? Und
Basketball.
Basketball,
Und
okay.
Basketball.
Das heißt schon
Aber es ist ein cooles Lied.
Eishockey und Baseball
Ja,
schon eingeholt.
Baseball ist schon, ja, vor allem das Krasse ist halt mit Baseball, was natürlich Sportart Nummer 1 bei allen war, dass die so abgehängt wurden. Und das zeigt, glaube ich, schon riesig. Und da geht es halt wirklich um den Markt an sich. Und es geht um das Spielerpotenzial. Es gibt ja hier auch unglaublich viele deutsche Spieler auf Colleges und die es dann auch in die MLS schaffen und da relativ gut sind. Natürlich hat es nicht die Stärke vom deutschen Fußball oder vom europäischen generell. Aber da ist ein Riesenpotenzial. Die Frage ist halt die, was kann ein Verein wie Eintracht Frankfurt da ausrichten? Du hast natürlich, zum einen hast du fernsehmäßig eben das Pech, dass die Spiele so früh morgens hier laufen. Und zum anderen hast du halt auch eine riesige Konkurrenz mit der spanischen und englischen Liga.
Was
Deswegen
alleine
ich.
schon deutsche Sprachbarriere ist, also Spanisch und Englisch, damit bringst du eigentlich die zwei Sprachen dann auch gleich ins Spiel, die überhaupt nur gesprochen werden in den USA. Und das ist natürlich
Ja.
schon mal per se diese Sprachbarriere mit Deutschland. Und wahrscheinlich haben wir auch viel mehr Italiener in den USA als Deutsche, sodass dann auf jeden Fall noch der italienische Fußball wahrscheinlich interessanter ist. Das heißt, eigentlich dürfte doch bis auf Bayern München und Borussia Dortmund die Bundesliga komplett unterm Radar sein, oder?
Ich glaube nicht, dass es groß ist. Und immer dieses dann, wenn wir mal ein großes Spiel haben und es dann heißt, oh, und das wurde in 157 Ländern übertragen. An sowas wie das DFB-Pokalfinale in New Orleans mit dem einen kleinen Bildschirm, da siehst du halt auch mal, was übertragen heißt. Das heißt jetzt
Übertragen,
nicht, dass eine
richtig.
Nation vor dem Fernsehen sitzt.
Übertragen heißt dann auch, dass in Australien irgendein fünftklassiger Internet-Streaming-Dienst das Spiel vielleicht überträgt und das guckt dann drei Leute, ja.
Ja, also es das heißt nicht, dass die Welt auf Frankfurt am blickt, weil das so viel übertragen wird. Aber ich kenne mich eigentlich generell zu wenig aus, was man jetzt als Bundesliga überhaupt hier holen kann.
Wie präsent ist denn eigentlich unser Hauptsponsor in den USA? Also Indeed hat mir ja, ich weiß nicht, wie es dir ging, mir hat das ja überhaupt nichts gesagt, bevor die bei uns Sponsor wurden. Und
Wenn
sind
du
die in
einen
Amerika
Job suchst,
präsent?
wenn du einen Job suchst, dann über Indeed.
Ach, ist das, also ist quasi das Google der Jobsuchenden, ja? Oder
Genau.
der
Ja, ja,
Jobangebote.
ja. Also
Also ist eine
wenn du
richtig fette
irgendwie,
Nummer.
ja, also wenn du bei Google quasi irgendwas mit jobmäßig eingibst, dass man auf die Idee kommen könnte, dass du vielleicht Jobs suchen willst, dann gehst du also kommt als erstes Indeed.
Und hast du über
Und
Indeed auch
dann
deinen Job hier jetzt auf dem Campingplatz bekommen?
nee,
Schade,
das sind so
schade.
extra Portale.
Okay. Also ist Indeed wirklich, das ist eine Hausnummer. Das heißt, da haben wir jetzt also nicht unbedingt den schlechtesten Sponsor, um sich in den USA ein Netzwerk aufzubauen.
Ja, das ist richtig, ja.
Okay, das ist ja schon mal viel wert.
Ja, ich bin gespannt, was es hier noch wird, aber es macht auf jeden Fall. Finde ich, wenn du in irgendeinen Markt investieren willst, macht das schon Sinn, dass es der amerikanische ist.
Okay. Ja, die Saisonvorschau, die müssen wir dann nochmal. Also, wir haben ganz kurz jetzt das nächste Spiel ist dann in Freiburg. Ich glaube, wir sind beide nicht gerade, also als euphorisch würde ich uns beide jetzt nicht bezeichnen, was das Spiel angeht.
Wenn ich vergleiche, dass vor einem Jahr auch am ersten Spieltag das erste Spiel in Freiburg war und man die Situation da durchaus in dem Sinne einfach vergleichen kann, also da war meine Euphorie um einiges größer.
Ja, meine auch. Nur zu deiner Information hast du vielleicht noch nicht mitbekommen. Freiburg hat heute in Cottbus im Elfmeterschießen gewonnen.
Elfmeterschießen.
Ja.
Doch, ja.
Okay. Also die sind, also ist nicht so, dass sich die Bundesligisten mit Ruhm bekleckert hätten, inklusive Bayern München. Aber wir sind trotzdem irgendwie die Gelackmeierten gerade, weil wir als Pokalverteidiger natürlich, da ist dann die Schadenfreude in Restdeutschland besonders groß. Und was meinst du, tut sich denn bis zum Freiburg-Spiel noch was auf dem Transfermarkt? Also ich kann jetzt nicht sagen, ich sitze hier in Frankfurt vor Ort. Es ist wohl noch Ein Spieler laut Eintracht Forum Wunschkonzert Gerüchteküche auf dem Radar, der wohl ganz interessant ist, der aber auch nicht ganz billig wäre. Und es scheint fast so, es scheint fast so, denn die zweitgrößte Überraschung in diesem Sommer war ja nach dem Pokalsieg wirklich, dass Ante Rebic bleibt. Ne? Also eigentlich war der ja weg. Als der Ante Rebic am ersten Trainingstag kam, dann war dann noch Eintracht TV-mäßig so ein kleines Porträt, Ante Rebic wieder im Training und so weiter. Und das war wie so, als wenn du mit deiner Ex redest. Ja, du wusstest, ey, das ist deine große Liebe gewesen, aber das ist vorbei. Und so kam das bei mir an. Umso überraschter war ich dann, als dann 2 Tage später die Vertragsverlängerung verkündigt wurde. Aber ich.
Finde ich aber auch alles ein bisschen komisch, die Geschichte mit Rebic. Weil ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, die dachten, dass er weg ist. Das
Nee,
hat
das haben
wahrscheinlich
alle
auch schon die
gedacht.
Eintracht und das hat Rebic auch selbst gedacht. Und er muss irgendwas mit diesem ganzen England wechseln und der frisst da, da muss was schiefgelaufen sein. Und deswegen wurde der Vertrag verlängert.
Genau,
Weil wenn
der wurde erst
Kovac
nachverlängert.
gesagt hat, dass sie Bayern ja auch nicht wollen, dann war es eh
Richtig.
klar, dass nur noch England oder gar nichts.
Ja, stimmt, der Vertrag
Dann gehe ich
wurde
dann lieber jetzt.
chronologisch verlängert, nachdem in England das Transferfenster zu war. Genau. Und Kovac auch die Tür zugemacht hat. Und jetzt natürlich so die große Frage ist, man weiß ja relativ wenig von dem Vertrag. Der Adi Hütter hatte ja in der Pressekonferenz quasi schon seinen freudschen Versprecher losgelassen, dass er sich auf ein weiteres Jahr mit Ante Rebic freut und nicht auf weitere 4 Jahre oder 3 Jahre, wie lange der Vertrag überhaupt läuft. Es gibt jetzt die Vermutung, dass er einfach schon einen Deal eigentlich mit Kovac hat, dass er dann nächstes Jahr zu den Bayern geht. Wäre jetzt so abwegig wahrscheinlich nicht.
Ja, gut, man weiß wieder nicht. Also, es ist auf jeden Fall nicht, was glaube ich, die Eintracht gepostet hat, irgendwie war sowas mit der Adlerträger bis 2022 oder so. Da konnte ich auch nur müde lächeln, weil das Zeichen war, glaube ich, ganz anderes.
Ja, ich denke auch. Aber jetzt, wir haben ja noch mal ein Jahr ja, habt mir dann auch sofort, weil an dem Tag, an dem Tag der Vertragsverlängerung, gab es dann den Rebic-Flock umsonst. Habe ich mir noch gleich das Eintracht-Trikot mit Rebic geordert für den UEFA-Pokal, für meine Touren. Ja, ich hoffe, wir haben die Auslosung am 30. August, also in 10 Tagen. Ich hoffe, dass da was Interessantes dabei ist. Und auch bei der Saisoneröffnungsfeier war der Rebic-Flock wohl 1 oder 2 Stunden nach Öffnung der Stadiontore schon ausverkauft.
Ja gut, es kommen ja auch nicht so viele in Frage für den Flock, ne?
Nee, kommen nicht so viel. Wie gesagt, das andere Trikot, was ich jetzt in den Schrank verstauben lassen kann, das hat die Nummer 18 und als Namen Pokalsieger, weil der Prinz dann weg war. Und ja, sonst Abraham wäre eigentlich so noch das Beste, eigentlich, den man sich auf
Ich
den
habe
Rücken flocken kann.
mir einmal im Leben einen Trikotflock geholt. Und das war gleich in der ersten Saison, als die Trikotflocks überhaupt kamen, 1995, 96. Und ich habe auf mein Trikot hinten drauf die Nummer 20 Thomas Doll.
Scheiße. Hättest du nicht wenigstens so Kotscher nehmen können?
Und seitdem habe ich mir keinen Trikotflock mehr geholt. Übrigens, aber mein Kumpel hat Ivica Morna genommen.
Ist nicht dein Ernst? Also das Naheliegendste wäre doch in der Saison gewesen, Okocha zu nehmen, oder?
Ja,
Aber
aber das Naheliegendste
Morna
war
und
ja,
Doll, geil.
wollte nicht das Naheliegendste.
Ja, okay. Ich meine, Doll
Den
war ja auch
Kutscherflock
ein.
kann jeder rumlaufen.
Ja, das ist
Thomas
richtig.
Doll musst du wollen.
Ja, Thomas Doll musste wollen, aber war auch irgendwie ein Versprechen. Ich meine, der war ja nicht so komplett blind, der Thomas Doll, ja. Also
Der war halt auch nur verletzt, ne?
der war halt auch nur verletzt, genau. Aber rein sportlich war der Transfer ja eigentlich nicht so doof, aber gut. Wir sind abgestiegen mit Thomas Doll und mit Ivica Morna und JJ Okocha, so viel zu unseren Helden von damals, ne?
Und Domenico Sbordone und
Du meine Güte.
René Beuschel, Heiner Raufmann.
Was du noch für Namen im Kopf hast. Unglaublich.
Und Johnny Ekström nicht zu vergessen. Das
Johnny
war der
Ekström.
berüchtigte Sturm, Raufmann Ekström.
Der Johnny Ekström, der sogar dann noch ein Jahr zweite Liga mit uns gespielt hat, ein halbes Jahr zweite Liga mit uns gespielt hat. Und oh Gott, was eine Truppe. Und Gaudino hatten
Ja.
die dann irgendwie, ja genau, Heynckes hat ja dann Gaudino und Yeboah in die Wüste geschickt. Ja, okay, lassen wir das Thema. Aber es ist auch ein
Machen wir
Kapitel
irgendwann in der
unserer 30 Jahre.
Sondersendung 95, 96.
Genau, die wahrscheinlich ganz, ganz viele Hörer haben wird. weil das so epochal war. Ja, also haben wir beide kein gutes Gefühl eigentlich für Freiburg. Das ist schön.
Nee.
Ja, dann können wir uns eigentlich jetzt nur positiv überraschen lassen. Ich sag jetzt einfach mal, ich kürze jetzt mal ab. Es hat geklappt. Super, super, vielen Dank. Ich hoffe, dass wir das fortsetzen können. Das wäre dann tatsächlich nach dem Freiburg-Spiel, ne? Dann sind wir wieder ein bisschen schlauer.
Ja.
Das dann Montag, Dienstag. Ich muss jetzt noch mal ein bisschen schneiden und dann geht das online.
Ich werde es leider nicht live sehen können, aber
Ach so,
ich werde
ja.
mich natürlich informieren.
Naja, wie gesagt, guck mal nach, ob du vielleicht. Nee, aber du hast ja gesagt, du musst in bestimmten Orten sein am Campingplatz, um überhaupt
Ja.
Internet zu haben. Das heißt, also selbst ein Audio-Stream bringt ja gar nichts, stimmt ja.
Ja, aber ich meine, wer, also ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, dass ich 90 Minuten lang unkonzentriert auf dem Golfkart rum war, zumindest.
Oh ja.
Und meine Gedanken ganz weit weg sind.
Oh ja, das denke ich schon. Ich hoffe, ich hoffe.
Ich hatte schon am Samstag so, wenn irgend so ein Gast zu mir gekommen ist und irgendwas noch Müllbeutel oder sowas, wo ich dann einfach im Kopf gedacht habe, nein, wir liegen gerade gegen Ulm zurück, haben wir Probleme? Müllbeutel. Aber ja. Mich zusammenreißen.
Das war auch so skurril, als hier dieses Existenzspiel in Darmstadt war vor 2 Jahren. Ja, haben wir
Ja.
hier, war ja Stadionverbot für uns und ich habe da nicht zu den, aus Solidaritätsgründen, ich hätte da auch hingekonnt, aber bin da nicht hingefahren, weil ich da keinen Bock drauf hatte. Wenn wir nicht hin dürfen, dann macht das auch keinen Sinn. Also hatte ich hier eine Grillparty gemacht. Und da waren wir hier 6 Leute. So zwischen, da waren auch Raucher da, bei denen immer dann auf der Terrasse waren und sowas. Und das war das völlig skurrile Szenario. Und wir waren also wirklich emotional, waren diese 90 Minuten. Das war ja dieses Darmstadt-Spiel, war jetzt auch, das war ja nicht nervenschonend, wenn du dich noch dran erinnern kannst. Das war ja alles
Ja.
andere als nervenschonend. Ja. Und Unentschieden hätte ja auch nicht mehr gereicht, glaube ich. Und wir drehen hier 90 Minuten lang völlig am Rad und ein Zaun trennt unsere Welt von dieser anderen Welt, wo dann die Leute joggen gegangen sind, mit dem Hund spazieren gegangen
Ja.
sind, sich geknutscht haben und sowas. Also wirklich nur dieser Gartenzaun zwischen unserer Welt und dieser anderen Welt war. Und das war, weil ich eigentlich selten solche Spiele zu Hause sehe, weil ich da meistens im Stadion bin. Das war
Ja.
schon extrem skurril. Wenn du auf die Terrasse gehst und du bist eigentlich davor, dich zu erhängen, ja, weil du es vor Aufregung nicht mehr erträgst. Und dann siehst du dann die Leute da, die mit ihrem Hund da vorbeilaufen, denen das einfach mal sowas von scheißegal ist, was da gerade
Ja.
passiert. Und ja, deswegen kann ich das nachvollziehen, dass in so einer Situation die Frage nach Mülltüten dann auch nicht unbedingt eine Bereicherung fürs Leben sind. Ja.
Ja, dann müssen wir hier alle am Campingplatz halt mal ein bisschen uns zusammenreißen und
Ja.
in einen Respekt gehen.
Apropos, gibt's denn da noch Fußballfans neben dir auf dem Campingplatz? Also irgendein
Nein,
Spanier oder ein
überhaupt
Mexikaner,
nicht.
mit dem ich mal wenigstens über Fußball unterhalten kann?
Überhaupt
Das ist ja auch
nicht.
nochmal deprimierend, oder? Weil das heißt, du suchst dann auch händeringend nach irgendeinem mexikanischen Fan, der Fan ist von einem unbekannten Zweitligafan in Mexiko, nur dass du dich mal mit dem unterhalten kannst. Und selbst den gibt es nicht.
Nee, gibt es nicht. Und also ich meine, musst du selbst bei der WM den Leuten erklären, was es ist.
Ach du
Und wenn ich nicht
Scheiße.
hier gewesen wäre, wäre in der Lobby, wäre der Wetterkanal gelaufen, würde ich nicht sagen. Also, und es haben mich auch sogar tatsächlich Gäste angemeckert, weil ich beim Deutschland-Mexiko-Spiel auf Fußball geschaltet habe und nicht den Wetterkanal gelassen habe. Dass sie das sehr interessiert.
Scheiße. Das heißt, es ist
Ja,
aber
also.
eigentlich, um auf Entzug zu kommen vom Fußball, und ich meine, das bietet sich ja durchaus. Ich meine, wir werden irgendwann mal auch das Thema 50-1 und sowas haben oder wo überhaupt ja, der Fußball hingeht in Zukunft. Also, wenn du echt die Nase voll hast vom Fußball, ich habe ja mal gedacht, so Katar ist für mich der Cut, danach gehe ich nie wieder ins Stadion, weiß ich jetzt schon, dass mir das schwerfallen wird, dann am besten irgendwo da, wo auf dem Campingplatz arbeiten, wo du bist, dann hat man die ehesten, also am ehesten die Chancen davon wegzukommen, demnach, ja? Oder wird es
Ja,
dann noch schlimmer? Oder wird es einfach noch schlimmer?
also ich glaube wirklich hier ist es fußballmäßig ziemlich gut zum Abstand. Ab und zu hat man mal einen Gast, der dann ich habe zum Beispiel mal ein Kind gehabt mit Dortmund-Trikot.
Ja.
Habe es gefragt, ob es deutsch wäre und es hat sich dann trotzdem als amerikanisches Kind herausgestellt, was Dortmund-Fan ist. Und habe ich aber gesagt, dass ich die gar nicht so toll finde. hat er gesagt, ja, er mag sie halt. Und da habe ich gesagt, ja, ich bin Eintracht Frankfurt-Fan, also von denen solltest du Fan werden. Und so hat er so, einfach nur so desinteressiert gesagt, ja, ich kenne sie.
Ja, immerhin. Immerhin.
Es zeigt, aber das zeigt ja auch nochmal wegen dem Markt und so, dass es vielleicht gar nicht so unwichtig ist. Und also generell in dem Land ist das Fußballinteresse auch in den Medien so relativ groß. Natürlich ist Football und Baseball und Basketball viel lieber das Thema und vor allem halt, weil die Amerikaner halt auch irgendwo gewinnen müssen und beim Fußball ist es halt schwer für sie. Aber es wird vor allem auch durch Einwanderer und so getragen, also eben durch Mexikaner und so. Das macht es schon ziemlich interessant. Aber ja, hier in Wyoming noch nicht so.
Okay,
Da muss
okay.
man noch ein bisschen Aufbauarbeit leisten.
Okay, na dann
Aber
wünsche
deswegen wurde ich hierher geschickt.
dir. Ach so, dann kommen wir das nächste Mal nochmal zu deiner Mission, was du da eigentlich,
Ja, genau.
was
Was
eigentlich dein,
eigentlich in Wyoming
was
gemacht
genau,
wird.
was du da eigentlich machst. Ja. Sehr schön. Sebastian, ich sag jetzt mal vielen, vielen Dank. Wie spät ist es jetzt bei dir? Wir haben 23:43 Uhr.
Es ist 3:43 Uhr am Mittag.
Oh, schön. Das heißt, du kannst jetzt nochmal in die Sonne setzen, einen Spare Ribs und Maiskolben essen oder keine Ahnung, was du da so isst, ja.
Sowas hat er.
Tatsächlich in der Art. Also selbst die Klischee-Schublade, die ich gerade aufgezogen habe, die passt, ja.
Ich werde mich aber wahrscheinlich noch ans Lagerfeuer setzen für
Ja,
die Sonne.
cool. Und musst du, hast du da noch eine Flinte dabei? Musst du dich gegen Indianer oder sowas wehren? Wir hatten, glaube ich, schon mal das Thema bei Facebook. Klapperschlangen, wie sieht's aus?
Klapperschlangen ist es hier, glaube ich, nicht heiß genug. Also ich habe noch keine gesehen. Ich habe sehr viele Schlangen gesehen. Ansonsten habe ich jetzt letzte Woche meine ersten Grizzlybären gesehen,
Oh,
die aber
richtig.
zum Glück re relativ weit entfernt waren. Ansonsten haben wir hier noch Büffel, die man ab und zu sieht und so, und Elche. Also halt richtig nordisch.
Ja.
Aber bis jetzt musste ich nur nicht verteidigen und mit den Indianern scheint auch Frieden zu sein.
Okay.
Ja.
Ah ja, sonst wird eine Tüte Hasch mit den Jungs mal geraucht und dann ist auch okay.
Ich bin ja ein Freund der Indianer, wie die wissen.
Ja, dann ist ja gut, genau. Ich
Ja.
habe nämlich beschlossen, diesen Sommer übrigens, weil wir hier eine richtige Wespenplage haben, ein Freund der Wespen zu sein. Und seitdem werde ich auch nicht mehr gestochen. Also die merken es dann schon, ja.
Ja, das ist einfach nur eine
Das
Einstellungssache,
ist
das
eine
weiß
Art,
man ja.
genau. Ja, okay. Also dann wünsche ich dir noch einen schönen Nachmittag. Ich gehe jetzt ins Bett und vielen, vielen Dank. Und ja, also es hat Spaß gemacht und ich denke, können wir mal weitermachen.
Ja, dann bis nach Freiburg.
Bis nach Freiburg, ja, alles klar. Also, bis dann.
Okay.
Ciao.
Ja, tschüss.